Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
Hallo Leute, ihr hört Zugfunk Folge 85 und mit dabei ist der Hendrik.
Hallo.
Und der Markus. Es ist zum Mäusemelken. Es ist wirklich zum Mäusemelken. Leute, fangen wir mal ganz ruhig an und dann eskalieren wir Stück für Stück. Also, die Kölner sind mal wieder nicht mit dabei. Der Lukas ist wieder auf Dienstreise. Und dann ist in Köln gerade was, also in diesem ganzen Rheinland, das ist ja was, was mich überhaupt nicht betrifft und Hendrik dich wahrscheinlich auch nicht.
Also da drüben ist scheinbar Ausnahmezustand und hier ist Business as usual.
Genau, Karneval. Von daher sind es wieder nur wir beide, die hier so eine Zwischenfolge einlegen. Eigentlich haben wir ja was ganz anderes versprochen.
Mich dünkt auch was, also als du die Aufnahme angefragt hast, da hat's bei mir ganz schön gerattert. Was ist denn passiert?
Ich hatte in der letzten Folge gesagt, ich habe ein Special aufgenommen und das wird jetzt im Februar rauskommen.
Noch hast du 8 Tage Zeit.
Ja, da reichen leider keine 8 Tage mehr. Es ist das passiert, wovor jeder Podcaster Angst hat. Die größte Befürchtung, die ein Podcaster sein Leben lang hat, die mit jeder Aufnahme mitspielt. Auch in diesem Augenblick spielt diese Angst mit. Und jetzt ist es mir einmal passiert. Ich wollte vor ein paar Tagen dieses Special dann schneiden und packe das in das Schnittprogramm und fange an, das abzuspielen. Und das stürzt jedes Mal ab und dann.
Oh. Have you tried turning it off and on again?
Ja, na selbstverständlich. Habe ich auch alles neu gestartet und nochmal und ja, aber ich hatte die unkonvertiert und dann ging's und dann fing ich an zu schneiden und dann gucke ich so und sehe, warum sind die beiden Spuren unterschiedlich lang? Oh, oh. Also meine Spur war um 20 Minuten länger als die des Gastes, aber das Ende war gleich und der Anfang auch. Ja, um es kurz zu machen, die Audiodatei ist tatsächlich kaputt gegangen. Da fehlen zwischendurch einige Minuten immer mal wieder, die einfach weg sind. Und ja, ich habe alle Möglichkeiten durchprobiert, diese Audiodatei zu reparieren. Das ist eine FLAC-Datei und da gibt's diverse Tools, wo man das reinpacken kann, wie zum Beispiel FFmpeg oder die FLAC-Tools. Und habe ich alles gemacht. FFmpeg, keine Chance, bringt gar nichts raus. Oder wenn man die Option setzt, dass er die Fehler ignorieren soll, dann bringt er genau das raus, was halt ich beim ersten Mal konvertieren auch rausbekommen habe, nämlich diese 20 Minuten kürzere Version. Die FLAC-Tools sagen dann irgendwann hier bei Bit sowieso und Bit sowieso stimmen irgendwelche Kontrollwerte nicht. Ja, echt traurig. Ich habe dem Gast natürlich mein Dilemma gestanden und er hat gesagt, gar kein Problem, Markus, das machen wir einfach nochmal. Das Problem ist nur, er kommt auch aus dem Rheinland.
Das ist jetzt natürlich ungünstig. Also vielleicht, ich weiß nicht, wann sind die wieder nüchtern?
Er hat gesagt, bitte nicht vor dem 3. März.
Okay.
Und dann gucke ich in meinen Kalender, was ist denn am 3. März? Rosenmontag. Ja, das
gut. Schade.
Genau. Also, wir werden die Aufnahme wiederholen, weil es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema über ein historisches Eisenbahnfahrzeug. Und wenn ich das sage, dass es ein interessantes Thema über ein historisches Eisenbahnfahrzeug ist, dann muss da schon was dran sein, weil ihr wisst alle, ich bin nicht so ein Historik-Fan. Aber wir werden die Aufnahme wiederholen, die wird hoffentlich dann Anfang März sein und dann werde ich mich auch ganz schnell hinsetzen und das zurecht schneiden und dann hoffentlich im März in die Veröffentlichung bringen.
Vielleicht sollten wir uns einfach für solche Notfälle zeitlose Notfalltestbänder zurechtlegen.
Die Mandalorianer. Macht man das nicht so im Fernsehen, dass man dann einfach alte Folgen abspielt?
Naja, das ist jetzt bei einem linearen Medium fällt das nicht so auf, aber hier wäre das dann so, herzlich willkommen zur Zugfunkfolge, hier Folgennummer eingeben.
Ja, wenn man irgendwie Patrick oder Florian oder Philipp dann hört, dann denkt man sich, hä? Sind die wieder da, oder? Ja. Naja, gut, im linearen Fernsehen ist das ja sowieso, also manche Serien da draußen kenne ich nicht in der linearen Reihenfolge. Da kennt man immer nur so Einzelfolgen, wo man halt immer so reingeseppt hat. Also sowas wie How I Met Your Mother oder Big Bang Theory, das kannte ich nicht von Anfang bis Ende, sondern das lief halt irgendwann. Und da das so oft wiederholt wurde, hat man irgendwann alle Folgen gesehen, aber niemals in der richtigen Reihenfolge.
Ich glaube aber, bei The Big Bang Theory gibt's, glaube, kaum einen durchgängigen Erzählstrang. Ja, es gibt Figuren, die kommen dazu, es gehen welche, aber ich glaube, so eine kontinuierliche Story gibt's da gar nicht, oder?
Dank der Streamingdienste mache ich jetzt einen richtig offiziellen Rewatch von genau Big Bang Theory und bin jetzt gerade bei Staffel 10 angekommen.
Wie viel Zeit hast du da jetzt schon rein investiert?
Naja, das sind immer so 20 Folgen pro Staffel. Sprich,
20 Minuten pro Folge.
Genau. Dann braucht ihr nur noch einen Taschenrechner und rechnet das zusammen, wie viele Zugfahrten oder wie viel Mal rasieren ich bisher schon damit gefüllt habe.
Ich glaube, ich sollte mal Siri beauftragen, dass sie mal Alexa fragt, wie viel Zeit du da jetzt für verschwendet hast.
Ja, na, was heißt verschwendet? Es ist ja Entertainment. Und es gibt tatsächlich noch Folgen, die kenne ich noch nicht. So zwischendurch. Aber wo wir schon bei Rewatch sind, ich mache auch einen Star Trek Rewatch. Ich habe schon vor Jahren habe ich The Next Generation vollständig einmal durch und hier sogar mit Podcast-Begleitung. Das ist das Coole. Es gibt ja Star Trek Podcasts, die machen genau das Gleiche. Heißt zum Beispiel Track am Dienstag, weil die Folge kommt immer am Dienstag raus. Deswegen Track am Dienstag. Übrigens mit T geschrieben, nicht mit D. Und die gucken sich halt eine Folge an und ich auch. Und dann kann man die danach quasi die Folge hören, also die Podcast-Folge, und dann besprechen die quasi nochmal, was darin so passiert ist und ihre Ansichten auf die Dinge und vielleicht ein paar Hintergrundinfos. Und jetzt habe ich angefangen mit Deep Space Nine auch da langsam das Rewatch zu starten. Das sind auch 7 Staffeln. Ich denke mal, das wird ungefähr 2-3 Jahre dauern, weil das mache ich dann natürlich nicht nebenbei. Das ist schon so, ja, ist ja ein Stück weit mein Herzblut und da gucke ich dann ganz genau hin.
Okay. Also ich nur für den Fall, dass ich mich jetzt hier oute und dann jetzt gleich hier den Podcast durch diese Tür dort verlassen darf. Diese Serien, die sind an mir, also das ganze Star Trek Universe ist irgendwie an mir vorbeigegangen und wird eigentlich, wenn es im Fernsehen mal läuft, eigentlich gleich weitergesappt.
Gehörst du zur Konkurrenz?
Die da wäre?
Star Wars?
Ach so, ja, die Hauptfilme, ja, aber wenn es dann irgendwie in die Serien und so geht, da bin ich dann auch wieder raus. Sag Bescheid, wenn ich einfach jetzt durch diese Tür gehen soll und
Nein. Aber gibt's irgendeinen Franchise, wo du für brennst?
Boah. Also, wenn du mich jetzt schon so fragst, puh, aktuell nicht mehr, nee. Gar nicht. Null. Also, ich bin aus diesem Seriengucken da generell irgendwie echt weit raus mittlerweile.
Okay.
Also, ich sag mal so, zur Zeit, wo ich noch meine Ausbildung, also die Ausbildung vor der Eisenbahn gemacht habe, da war tatsächlich das Marvel Cinematic Universe noch so das, was ich da mir gegeben habe. Aber das ist tatsächlich, da kommt auch irgendwie nicht mehr so viel. Also zeitweise war das ja irgendwie, dass alle halbe Jahre irgendwas kam und jetzt ist vorbei. Ende.
Ja, wo jetzt so gerade schon beim Plaudern sind, du hast eine Ausbildung vor der Ausbildung gemacht?
Ja.
Was hast du denn gelernt?
Ja, Fachinformatiker für Systemintegration.
Oh, jetzt bist du aber bei der Konkurrenz.
Sag bitte nicht, dass du ein FIAE warst.
Ja, ich war ein Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Genau. Oh. Bis auf die Knochen haben wir uns bekriegt Genau.
Kann ich auch verstehen. Ich meine, dass der Fizi da deutlich wichtiger ist, ist ja bekannt, weil ohne den Fizi läuft da erst gar nichts. Ne? Also Anwendung programmieren kannst ja so viel du willst, aber was bringt dir die beste Anwendung, wenn die Hardware darunter nicht läuft?
Was bringt dir die beste Hardware, ohne dass was drauf laufen kann?
Verdammt.
Gut, kommen wir zurück zur Eisenbahn. Ich habe auch etwas versprochen gehabt. Ich sollte meine Anzahl der Versprechen wirklich, wirklich reduzieren. Sonst rede ich mich hier noch um Kopf und Kragen.
Wir können ja auch, um es einfach spürbar schmerzhaft zu machen, so eine Versprechen nicht eingelöst Kasse machen.
Oh je. Und da müssen unsere Hörer uns immer darauf hinweisen, übrigens, ihr habt das und das Versprechen nicht eingehalten. Und dann so, oh.
Oh je.
Das geht nicht gut aus. Und zwar habe ich in der letzten Folge des letzten Jahres, das musste dann Zugfunk Folge 83 gewesen sein, gesagt, dass ich ja meine ganze Fahrtätigkeit protokollieren muss und deshalb eine Statistik habe, was ich im letzten Jahr für Züge gefahren bin. Also insgesamt sind es 140 Stunden, die ich einen Zug eigenverantwortlich selber, ohne dass jemand dabei war, bewegt habe. Also die wirklich die reine Fahrzeit. Hm. Und was ja wirklich interessant war, welches Fahrzeug ich am meisten gefahren habe.
Also ich würde mal sagen, da ich hier mit dem Vorsitzenden des ICE4-Fanclubs rede, würde ich genau dieses Fahrzeug vermuten.
Ja, mal abgesehen davon ist es natürlich das Rückgrat des Fernverkehrs. Ne? Wir haben knapp 150 Stück davon. Um den 412 drumherum zu kommen, ist schon relativ schwer.
Also komm nach Dresden. Das ist eine einfache Übung hier.
Komme ich gerne. Würde ich mir gerne anschauen. Aber von den insgesamt 53 Zugfahrten, die ich letztes Jahr eigenverantwortlich durchgeführt habe, habe ich 16 und damit am meisten mit der Baureihe 412 verbracht.
Hier Applaus einspielen.
Aber auf Platz 2 kommt der 403 mit 14 Fahrten. Und was witzig ist, ich habe mehr Zeit auf dem 403 verbracht als auf dem 412.
Sacre bleu.
Ja, also es sind zwar weniger Fahrten auf dem 403, aber eine Stunde mehr Fahrzeit insgesamt.
Hm. Hast du Verspätung auch mit eingerechnet?
Eher nicht.
Also Planzeiten.
Genau, das sind alles nur Planzeiten. Ich tippe das ja immer nur von der Schicht ab in die Tabelle und nicht die Verspätung mit rein. Genau. Also würde ich jetzt mit dem 412 deutlich mehr Verspätung gemacht haben, dann würde er wahrscheinlich wieder aufholen.
Vielleicht ist es gerade ganz gut, dass die Rheinländer nicht mit dabei sind.
Genau, aber tatsächlich nein, habe ich nicht. Gut, und alle anderen Baureihen sind wirklich weit abgeschlagen. Also die sind noch nicht mal zweistellig. Dann ist noch der ETR, wäre tatsächlich auf Platz 3 mit 6 Fahrten. Also der ETR 610-Rabe 503, 6 Fahrten. Ich bin zweimal den 401 gefahren. Viermal den 402, einmal den 407, zweimal 408, dreimal 411, tatsächlich viermal 415 und einmal Taurus. Das war letztes Jahr noch. Und was auffällt, nicht einmal die Baureihe 101. Ein gesamtes Jahr lang bin ich die nicht einmal eigenverantwortlich und selber gefahren. Ne? Also mit Teilnehmern schon mal aber die Schichten, die ich allein unterwegs war, nicht einmal 101 alleine gefahren.
Naja gut, wenn man sieht, wo die meisten 101er gerade sich aufhalten.
Ja.
Da gibt's so einen wunderschönen Bahnhof auf dem Stadtgebiet von Leipzig. Da setzen sie gerade Rost an.
Mhm.
Sehe ich jeden Morgen, wenn ich nach Leipzig fahre und am Nachmittag auch wieder zurück.
Ja. Die werden jetzt wirklich Stück für Stück außer Betrieb genommen. Weil wir ganz viele Intercity-Leistungen auch durch ICEs ersetzen. Genau. Lustigerweise habe ich auch aufgeschrieben, also ich schreibe ja immer von wo nach wo die Zugfahrt geht. Dementsprechend kann ich auch sagen, in welchem Ort ich am häufigsten war.
München?
Ja.
Wäre jetzt so mein erster Tipp gewesen.
Hast du recht? Aber auf Platz 2 nach München, also quasi auf Platz 1 der Ziele, liegt tatsächlich Frankfurt. Ich bin also am häufigsten nach Frankfurt gefahren. Und die anderen teilen sich dann Leipzig, Stuttgart, Nürnberg. Gut, das wird wahrscheinlich auch zwischendurch, also seit, wenn ich zwischendurch ausgestiegen bin und dann einen anderen Zug weitergefahren bin, dann zählt ja Nürnberg natürlich auch. Genau. Aber tatsächlich am häufigsten Frankfurt.
Eigentlich müsste ich jetzt schon mal meine Statistik, zumindest das, was ich aufgeschrieben habe, herholen. Zumindest bei den Baureihen weiß ich ziemlich sicher, was an oberster Stelle und an zweiter Stelle kommt.
Ja.
Markus gibt einen Tipp ab. Erstes Fahrzeug, ganz oben, am häufigsten gefahren im vergangenen Jahr.
Ich weiß ja noch nicht mal genau, welche Fahrzeuge. Warte mal, bist du das gesamte letztes Jahr schon im Büro oder bist du noch im Fahrbetrieb gewesen?
Ich war das ganze letzte Jahr im Büro und das Jahr davor auch schon.
Oh, ja, Zeit, du. Ich verliere den Überblick.
Oder? Ja. Nicht nur du.
Gut, was fährst denn du da unten überhaupt? 642 fährst du, dann fährst du 143.
Ja.
Was noch?
Wir fahren hin und wieder noch 112.
Ja, 100. Also das ist für mich eine Mischpoke, wirklich.
Markus, vielleicht solltest du deinen nächsten Dresden-Besuch entweder auf Vorveröffentlichung dieser Folge legen oder hoffen, dass dich niemand erkennt.
Also 112, 114 und 143 ist für mich wirklich ein und dasselbe.
Ich sag mal so, 143, 114 gehe ich mit. Das ist tatsächlich so ziemlich dasselbe und unterscheidet sich eigentlich nur in der Getriebeübersetzung und in der Höchstgeschwindigkeit. Die 112 ist aber tatsächlich auch regelwerkstechnisch mittlerweile, also zumindest für die ZB eigens geführt als eigene Qualifikation.
Okay, das klingt für mich wirklich so, als ob wir auch darüber mal eine Folge machen müssen. Kennst du dich genug mit den, du kennst bestimmt jemanden auch noch zusätzlich, der sich noch so richtig gut mit den Fahrzeugen auskennt und mach mal eine Folge mit Gast und dir und alles über die Baureihe 143.
Tatsächlich hätten wir heute beinahe diese Folge dafür kapern können. Quasi live aus dem Maschinenraum. Weil tatsächlich in Leipzig heute eine Lok von der Unterflur-Radsatz-Drehbank fertig wird und ich durchaus gefragt worden bin oder zumindest dem einen oder anderen im Gedächtnis war, na ja, dann kann das ja von Leipzig nach Dresden mitnehmen. Leider wird es erst doch morgen was, dass die Loks fertig werden und somit hätte ich auch nicht live aus dem Maschinenraum zu Markus senden können.
Ja, ja, aber wär mal interessant gewesen. Dann nächstes Thema.
Wir waren noch nicht fertig mit den Baureihen.
Ach so, nein, Quatsch, natürlich. Wir waren ja gerade, Quatsch. Wir waren ja gerade.
Du wolltest eh noch wissen, was ich hier unten alles fahre. Genau. Also 143, 112. Von mir aus für dich auch extra als 1. 642 auch richtig. 146 in der Version Punkt 0 und Punkt 2. Und den 442.
Und den 442, also den Hamster.
Genau.
Dann sag ich mal Hamster am meisten.
Bäh.
642?
Tatsächlich letztes Jahr ja erst die Ausbildung drauf bekommen, letztes Jahr auch erst die Prüfung gemacht und dann aber relativ schnell an allen anderen Baureihen.
Vorbeigezogen.
Eilstempo vorbeigezogen.
Okay, jetzt hätte ich
mal. Von 0 auf 100.
Jetzt hätte ich beim Hamster gedacht, weil der fährt doch bei euch hier die S-Bahn Mitteldeutschland. Das.
Da fahre ich ja nicht. Ich verlasse mein wunderschönes Dresden nicht zum S-Bahn in Leipzig fahren.
Okay.
Und auf Platz 2, Markus, da kannst du jetzt eigentlich nur noch daneben liegen. Da kommst du nicht drauf.
Kann ich nur daneben liegen? Ich hätte jetzt gesagt die Lok, also 143.
Ah, knapp, die ist oft per Nummer 3 gelandet. Dazwischen hat sich nämlich ein Fahrzeug geschoben, das wir hier noch nicht haben.
Ach hier, Moment, das sind bestimmt deine Gastauftritte in Bayern.
Richtig.
Also,
aber die zählen ja auch.
Ja, das ist selbstverständlich.
Die zählen auch und die eine Woche konsequentes Twindex-Fahren in Bayern, das hat natürlich auch die Baureihe 445 relativ weit nach oben geschoben und hat auch eine Baureihe 111 in das Ranking mit reingebracht.
Oh, okay. Dir ist schon klar, dass wir jetzt, da wir alle Baureihen aufgezählt haben und seit der letzten Folge ja den Auftrag bekommen haben, wir müssen immer aufzählen und in die Shownotes schreiben, welche Baureihen wir besprochen haben.
Oha. hast du noch einen Piepser da, den wir jetzt über alle Baureihen einfach drüberlegen können?
Nein. Wir machen da schön eine Tabelle, das habe ich beim letzten Mal ja auch gemacht. Gut. Jetzt aber wirklich zum nächsten Thema. Und zwar würde ich ganz kurz auf ein Feedback eingehen wollen von einem anonymen Menschen und vom Christian. Und zwar geht's um das Thema die Grünen.
Oh, ich habe das passende T-Shirt an.
Du hast ein grünes T-Shirt an.
Nee, passend zu den Grünen, oder?
Hättest jetzt auch ein grünen Fan-T-Shirt anhaben können mit hier Habeck for the win oder sowas.
Nee, also ich glaube, bis ich mir einen Politiker auf die Brust drucken lasse, da muss echt viel passieren.
Okay, also beide Kommentatoren weisen darauf hin, dass tatsächlich das Wahlprogramm, was wir besprochen haben, nur ein Entwurf war und das offizielle Wahlprogramm dann erst seit dem 5.2. abrufbar war.
Da waren wir schon ein paar Tage mit der Aufnahme fertig.
Richtig, da waren wir schon fertig und ich wollte ja rechtzeitig auch für die Briefwähler online gehen und die Grünen waren da einfach ein paar Tage zu spät. Und der Christian weist nochmal darauf hin, eigentlich hätten die Grünen ja nur ihren Fraktionsbeschluss Bahn in ihren Entwurf reinpacken brauchen und schon hätten sie ein ausgiebiges Bahnkonzept drin gehabt, aber auch das fehlte da leider.
Vielleicht sollten wir einfach mal den in Deutschland wählbaren Parteien einfach mitteilen, dass wir eine Deadline haben, bis zu der sie bitte uns ihre Wahlprogramme vorzulegen haben, damit sie auch in der Sendung adäquat berücksichtigt werden können.
Ja. Gut, also wären wir ein bisschen größer, sag ich mal so Hörerzahlen mal 10 und hätten womöglich auch noch ein Redaktionsteam, dann hätten wir natürlich die Anfragen vorher rausgeschickt und hier, nehmt doch mal Stellung zu. Aber solange das hier nur ein privates Spaßprojekt ist, muss es reichen, wenn wir zeitgerecht uns die veröffentlichten Wahlprogramme anschauen. Und wenn wir schon beim Feedback sind, dann auch kurz darauf eingegangen, dass wir von vielen den Kommentar bekommen, dass doch da eine Partei fehlte.
Ich ziehe jetzt kein anderes T-Shirt an, vergiss es.
Genau. Man fand es teilweise nicht so gut, dass wir sie einfach kommentarlos haben wegfallen lassen. Wir hätten doch wenigstens was dazu sagen können. Und eventuell hätte man die Partei ja auch reinnehmen können, weil das, was im Wahlprogramm zur Eisenbahn steht, wäre sowieso nur lächerlich. Und das würde ja sowieso dazu führen, dass man die Partei diskreditieren würde und so weiter. Ich möchte dieser Partei einfach keine Bühne geben. Überhaupt gar keine. Und ich finde, das geht am besten, indem man sie einfach totschweigt.
Und wie du es gerade schon gesagt hattest, die Hörerzahlen sind eben nicht mal 10. Wir haben kein Redaktionsteam hier sitzen. Und ich glaube, als privates Spaßprojekt darf man sich durchaus auch so eine gekonnte Weglassung erlauben.
Genau. Zumal jedem klar war, was hier läuft, ne? Warum diese Partei fehlt und warum wir sie nicht mit reinnehmen, ist, glaube ich, jedem unserer Hörer klar.
Und wir haben das im Nachgespräch ja auch noch mal kurz angerissen, dass, was viele vielleicht nicht wissen, bevor ich den Fachinformatiker gemacht habe, habe ich beim Radio gearbeitet. Der journalistische Anspruch, der hat da noch mal ein bisschen hinten dran gekitzelt und gesagt, hier, das hatten wir ja auch noch mal ausgewertet, dass das eben nicht Platz finden muss.
Genau. Du hast im Nachgespräch hast du gesagt, dass du im Vorgespräch Bauchschmerzen hattest. So rum.
Genau, richtig, so rum war das.
Genau. Und ich habe mich dann einfach mit meiner künstlerischen Freiheit darüber hinweggesetzt. Genau.
Was auch völlig legitim ist.
Gleichzeitig finde ich es natürlich toll, dass aber auch alle Kommentatoren gesagt haben, dass sie dieser Partei nicht nahestehen und sie auch nicht wählen würden. Von daher mache ich mir da gar keine Sorgen.
Ich glaube, du wolltest jetzt noch irgendwas Eisenbahnbezogenes sagen.
Ja, was Lustiges.
Weil wir reden jetzt gerade schon wieder über Politik und ich dachte mir so, Moment, da ist noch ein Punkt.
Ja, wir biegen schon wieder ab. einfach die Politik rechts liegen lassen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Es könnte womöglich gerade Sonntag sein und womöglich bin ich gerade zurück aus dem Wahllokal. Bist du eigentlich Wahllokalgänger oder bist du Remote-Wähler?
Aufgrund der Tatsache, dass ich den weiteren Weg zum nächstgelegenen Briefkasten habe, gehe ich ins Wahllokal.
Also das Wahllokal ist näher dran als der Briefkasten.
In der Tat ja. Also das habe ich mit meinen Kollegen erst die Woche ausdiskutiert. Briefwahl zu machen bedeutet für mich deutlich mehr Aufwand, als ich ziehe mir fix meinen Bademantel über, gehe kurz die Treppe runter, über die Straße rüber, in die Grundschule rein, mach meine Kreuze, gehe wieder über die Straße rüber, die Treppe hoch und bin wieder zu Hause.
Also Hendrik, deine Wohnsituation stellt mich in jeder Folge vor mehr Rätseln. Also wir haben in der letzten Folge schon rausgefunden, dass du nur 5 Minuten von der Arbeit weg wohnst. Und jetzt finden wir raus, dass du nur noch 2 Minuten vom Wahllokal weg wohnst. Das ist.
Und trotzdem muss ich hier keine Millionen für die Mietkosten hinblättern. Also das
ich hätte gedacht, du schläfst auf dem Bahnhof. Das.
Ja, Markus, also im Endeffekt, ne, wenn man sich hier so umschaut, bin ich ja auch eigentlich in meinem Büro hier noch drin, ne? Also das ist eigentlich so der Poolarbeitsplatz, den ich jetzt einfach heimlich zu meinem eigenen Arbeitsplatz umfunktioniert habe.
Hm. Ja, der Trend geht ja vom Homeoffice weg zum Office Home.
Genau. Nein, Spaß beiseite, ich wohne weder im Bahnhof noch im Büro.
Du hast halt nur eine sehr gut gelegene Wohnung.
Ja, tatsächlich. Also eigentlich könnte ich jetzt nur noch verändern zwischen näher an der Arbeit, weiter weg vom Wahllokal. Und das bleibt einfach alles so, wie es ist.
Gut. Jetzt aber doch wieder zur Eisenbahn. Es ist wirklich, wirklich witzig. Wir sind in der letzten Folge, Folge 84, wir haben uns darüber amüsiert, dass Sebastian die Ausbildung auf dem KISS gemacht hat und das jetzt vollkommen umsonst war, weil in der Presse stand, dass der KISS verkauft wurde. Alle, wie viel waren es? 17 Fahrzeuge. Stellt sich raus, das war eine Ente.
Ich hab's mir fast gedacht. Ich hab da schon die Woche was zwitschern hören.
Ja, also da ja in der Presse sowieso jeder vom jeden abschreibt, reicht es ja heutzutage, wenn nur einer einen Artikel veröffentlicht, dann schreiben wir sofort alle anderen voneinander ab. Und schon war in aller Welt bekannt, der KISS ist verkauft. Und mir hat ein Kollege, der auch so in, sag ich mal, etwas gehobeneren Veranstaltungen unseres Arbeitgebers arbeitet, dann gesagt, dass das in so einer Besprechung zu lustigen Situationen geführt hat. Dass da Leute dann gefragt haben, ey Leute, was ist denn mit dem KISS? Der soll verkauft worden sein? Und dann so die anderen, nee, wir haben den KISS nicht verkauft.
Ich find's halt witzig, dass durch die Nachrichten ja mittlerweile sogar die Information durchgegangen ist, wer ihn gekauft haben soll.
Ja, natürlich, es sollte ja die ÖBB angeblich sein, ne? Also stell dir vor, du hast dein Auto draußen auf der Straße stehen, das parkte einfach in deinem Parkplatz und eines Morgens kommst du dahin und da steht das große Schild dran, verkauft. Das hätte noch was.
Warum stelle ich mir gerade Sebastian vor, der versucht ins Fahrzeug zu kommen und dann feststellt, dass sein Schlüssel nicht mehr passt?
Okay, also die Situation ist wirklich gerade ungeklärt. Das Fahrzeug steht zum Verkauf, das ist also steht auf der Internetplattform DB Gebrauchtzug und das Angebot ist quasi immer noch da, auch zu diesem Zeitpunkt.
Ja, ich habe es diese Woche auch zwitschern hören. Diese Woche? Letzte Woche sogar schon. Mensch, die Zeit verfliegt. Ich verliere auch den Überblick. Nein, geschätzter Kollege, Azubi-Fachkoordinator vom Fernverkehr. Mit denen hatte ich da ein kleines Schwätzchen, weil wir ja auch dieses Jahr zusammen prüfen werden. Und da waren wir dann auch kurz mal bei dem Thema mit dem KISS und da sagte er auch, naja, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Ja, es wird. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass die ÖBB da ein entsprechendes Angebot abgeben wird, aber sie hat scheinbar offiziell noch nicht den Zuschlag.
Aber vielleicht war das jetzt einfach nur der Versuch, wir lancieren das einfach mal in der Presse und wenn es genug abschreiben, dann wird das irgendwann einfach, wenn es oft genug gesagt und wiederholt worden ist, einfach wahr.
Ja, das ist, manchmal mag das ja so sein. Gut, und du? Was hat dich denn in den letzten Wochen und Tagen ereilt? Was brennt dir auf der Zunge? Sagt man das so? Etwas auf der Zunge brennen?
Ich glaube ja.
Okay.
Ich glaube ja, ich glaube, das ist die richtige Redewendung. Aber ich bin auch so ein Experte dafür, einfach zwei Redewendungen in einen Topf zu schmeißen, einmal kräftig zu schütteln und danach kommt irgendwas raus, was einfach nur völliger Humbug ist. Ja. Ich habe es gerade schon mal so ein bisschen angeteasert. Ne? Ich war mit einem geschätzten Kollegen vom Fernverkehr am Standort Leipzig im Gespräch. Er seines Zeichens auch Azubi-Fachkoordinator für den Eisenbahner im Betriebsdienst Fachrichtung Lokführer und Transport. Genau das Gleiche, was ich also auch mache, nur eben bei der DB Regio. Das Treffen war nicht ganz grundlos und da waren noch viele, viele andere tolle Kollegen, auch von anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen dabei.
Ganz kurz, ein Azubi-Fachkoordinator in zwei Sätzen gesagt, was macht der?
Also zwei Sätze finde ich ein bisschen kurz, aber ich versuche mich kurz zu halten. Was mache ich? Ich habe im Endeffekt die fachliche Verantwortung für die Berufsausbildung zum Eisenbahnbetriebsdienst in der Fachrichtung Lokführer und Transport in der Verantwortung. Also im Endeffekt habe ich den Blick darauf, dass das, was Markus den Azubis in München macht, habe ich für meine Azubis im Blick. Ich schaue also, dass die alles Relevante vermittelt bekommen, was sie vermittelt bekommen müssen, um am Ende der dreijährigen Berufsausbildung bei uns hier auch am Standort eben entsprechend als Triebfahrzeugführer eingesetzt werden zu können. Und habe natürlich auch immer den Blick drauf, dass sie auch für die IHK und auch dann für unsere ZB-Prüfungen bestens vorbereitet sind und natürlich auch alle Vorbedingungen erfüllen. Gerade bei der ZB haben wir ja welche.
Ja, und auch so die Koordinierung dieser trialen Ausbildung, weil das muss ja auch.
Wird zum Glück durch DB-Training gemacht.
Ja, aber da ist ja irgendwo eine Schnittstelle und die ist ja ein Stück weit der AFK in Zusammenarbeit mit DB-Training und der Berufsschule und dem Bildungsplaner vor Ort und
Fun Fact, den Bildungsplaner mache ich selbst für die Azubis. Also meine Lessons learned der letzten Jahre ist tatsächlich so ein, es gibt nicht den Azubi-Fachkoordinator. Also es ist überall völlig anders.
Okay. Jetzt warst du zusammen mit dem Fernverkehrs AFK.
Danke, dass du mich zum Thema zurückholst. Genau, wir hatten nämlich eine Prüferausschusssitzung von der Industrie- und Handelskammer von der IHK zu Leipzig, weil, und das wird jetzt für sämtliche Azubis, die die Ausbildung machen oder die Ausbildung beginnen möchten, relevant, es gibt andere Prüfungen.
Ja.
Genau, und das stellt natürlich jetzt nicht nur die Prüflinge vor neue Herausforderungen, sondern auch die Prüfer.
Ja.
Und ja, da mussten wir uns jetzt natürlich zum einen für die Abschlussprüfung Teil 1 jetzt die Karten legen, weil die gehen jetzt dann demnächst los. Da bin ich dann nämlich auch mit den Kollegen vom Fernverkehr beim Fernverkehr am Prüfen. Hätte ich mir auch nie gedacht, dass ich beim Fernverkehr mal prüfen darf.
Ja, du prüfst ja nicht beim Fernverkehr, sondern bei der IHK.
Also ich prüfe die Azubis vom Fernverkehr beim Fernverkehr für die IHK.
Genau.
Genau, da haben wir uns über die Abschlussprüfung Teil 1 und auch über den Teil 2 nochmal lang und breit diskutiert. Und da gibt's, ich glaube, die Diskussion ist noch nicht beendet. Und da gibt's noch viel auszudiskutieren, gerade was auch bei der Abschlussprüfung Teil 2 den betrieblichen Auftrag betrifft. Viel auszudiskutieren. Letzten Endes darf man sich das so vorstellen. Die Azubis sollen einen betrieblichen Auftrag im Sinne eines Rangierauftrags umsetzen, der über die Gesamtheit 2 Stunden geht, sollen das dokumentieren und dann am Ende eben auch im Rahmen der praktischen Abschlussprüfung dann gegenüber dem Prüfungsausschuss verteidigen.
Also es ist mehr so eine klassische Abschlussarbeit, wie man das auch aus anderen Ausbildungsberufen kennt, zum Beispiel aus unseren beiden Ausbildungsberufen.
Genau, ne? Also wir beide hatten ja letzten, also ich weiß nicht, bei dir müsste es wahrscheinlich auch so eine Projektarbeit gewesen sein. die hatte einen festgelegten zeitlichen Umfang, in dem sie durchgeführt werden sollte, musste dokumentiert werden. Vorweg musste das Projekt grob umrissen werden und eingereicht werden. Dann wurde es genehmigt, dann hat man es durchgeführt, hat es dokumentiert, hat die Dokumentation eingereicht. Und statt der praktischen Abschlussprüfung bei uns haben wir im Endeffekt nur unser Projekt verteidigt.
Genau.
Es ist wirklich nur noch ein kurzes Gespräch, was geführt wird zum betrieblichen Auftrag. Stellt uns aber trotzdem aufgrund des Zeitwerts von 2 Stunden schon vor die erste Hürde, weil ich sag mal so, 2 Stunden rangieren, das mag vielleicht im Güterverkehr kein großes Problem sein. Da wird man das wahrscheinlich noch hinkriegen. Im Nahverkehr wird das sehr herausfordernd. Vor allem, weil es eigentlich auch nur Situationen sein sollen, die im Betrieb im besten Fall tagtäglich stattfinden.
Das heißt, nochmal, die sollen 2 Stunden lang rangieren?
Nein, also sie sollen nicht 2 Stunden blank rangieren, sondern da gehört natürlich auch noch dazu, dass du quasi deinen Arbeitsauftrag klärst.
Okay.
Also wenn es jetzt darum geht, wo soll das Fahrzeug hin, wie sollen die Fahrzeuge abgestellt werden, diese ganze Informationsbeschaffung gehört natürlich noch mit dazu. Aber letzten Endes sind gerade im Personenverkehr 2 Stunden natürlich auch mit der ganzen Informationsbeschaffung ein Haufen Zeit.
Ja, ist da auch Zugvorbereitung oder sowas mit dabei, dass ich sage, ich mache noch die Bremsprobe und gehe noch durch den Zug und mache eine Vortemperierungsprüfung?
Nee, leider nicht. Ah. Also das ist jetzt auch genau, also ich könnte jetzt auch sagen, ja, und bevor ich jetzt die Lok noch zum Abstellplatz bringe, gehe ich noch tanken und habe jetzt, weil auch noch unglücklicherweise die Zapfanlage für die Großmenge kaputt war, musste ich jetzt auch noch meine 218 mit der Kleinzapfpistole tanken und habe deswegen Stunden an der Zapfsäule verbracht. Auch das fällt nicht mit rein. Und ja, das bringt uns gerade tatsächlich, also an einigen Standorten tatsächlich vor größere Probleme, gerade dort, wo nur Triebzüge im Einsatz sind, die im Endeffekt einfach nur, wenn überhaupt, abgekuppelt werden und dann einfach nur Abstellplatz und programmieren und in 10 Minuten bin ich fertig, ist das tatsächlich gerade sehr herausfordernd. Und jetzt kommt nämlich der große Knackpunkt und das hat mich am meisten irritiert. Wenn der Prüfling bei der Ausübung tatsächlich etwas machen würde oder macht, das betriebsgefährdend wäre, dann muss der Begleiter aus dem Betrieb zwar eingreifen, ja, aber der Azubi soll und muss die Betriebsgefahr, die er dort verursacht hat, dokumentieren. Also die Dokumentation wird quasi so niedergeschrieben, als hätte der Ausbilder nicht eingegriffen.
Okay, aber führt es dann automatisch zum Nichtbestehen?
Nein, der Azubi hat nämlich dann in der praktischen Prüfung die Möglichkeit, quasi seine Betriebsgefahr auszuräumen. Wobei ich da aber wieder sagen muss, naja, im Endeffekt musste jetzt der betriebliche Begleiter ja sowieso eingreifen. Also wurde dem Azubi letzten Endes, oder dem Prüfling besser gesagt, dem Prüfling wurde in dem Moment ja schon aufgezeigt, halt stopp, hier hast du was falsch gemacht, das musst du korrigieren.
Ja.
Und wenn ich es nicht, und entweder schreibe ich es halt gleich korrigiert hin, weil am Ende prüfen kann es keiner, ob ich es wirklich so gemacht habe oder nicht.
Ja.
Oder ich weiß ja, was ich falsch gemacht habe und schreibe es dann am Ende, verteidige.
Ist die Frage, muss der Betrieb das vielleicht prüfen?
Nein. Am Ende unterschreibt der Azubi nur dafür, dass er die Aufgabe ohne Unterstützung eigenständig durchgeführt hat. Und das war's. Da liegt das beim Prüfungsausschuss und der Betrieb hat hier jetzt, sag ich mal, nicht weiter den Blick drauf, es sei denn, der Prüfer ist rein zufällig aus dem Betrieb. Aber der Prüfer muss nicht, oder was heißt muss nicht, der Prüfer ist nicht bei der Durchführung des betrieblichen Auftrags mit dabei.
Mhm. Spannend, spannendes Konzept. Aber müsste nicht eigentlich schon eine Prüfung davon so durch sein?
Die Frühauslerner hatten das jetzt tatsächlich schon.
Ja.
Da bin ich aber tatsächlich gerade noch nicht im Bilde. Ich hatte leider jetzt durch viel Überschneidung mit Urlaub mit den Kollegen, die das jetzt schon durchleben durften, nicht den intensiven Kontakt, dass ich weiß, wie die das jetzt nun konkret umgesetzt haben.
Okay. Aber
genau. Ansonsten habe ich tatsächlich mein erstes Mal gehabt.
Ja, gibt ja viele erste Male. Das erste Mal Eisenbahn fahren, das erste Mal ein besonderes Fahrzeug fahren.
Das erste Mal Eisenbahn fahren war es tatsächlich nicht. Wer hätte es gedacht? Markus, das ist ein Moment, den haben wir, glaube ich, miteinander geteilt.
Oh.
Das erste Mal Eisenbahn fahren, ja, doch, das, ja. Nee, tatsächlich nicht das erste Mal Eisenbahn fahren. Das
aber erzähl bitte nicht rum, dass du mit mir dein erstes Mal hattest.
Das hast du jetzt gerade hier auf die Tonspur gebracht, nicht ich. Nee, ich habe mir jetzt tatsächlich vor kurzem das erste Mal, bin ich in die Verlegenheit gekommen, eine Doppeltraktion Baureihe 143 zu fahren.
Beide Loks hintereinander oder im Sandwich?
Mein gesamter Zug bestand nur aus zwei Loks.
Also ein sogenannter Lokzug.
Genau.
Und es war quasi so eine Leerreise, Leerzug. Je nachdem, wo man arbeitet, nennt man das irgendwie anders.
Es war eigentlich mehr so eine Rundreise.
Eine Rundreise, natürlich. Warte mal, du hattest aber keinen Abstellplatz und hast Kreise um Leipzig gedreht. Dresden, Entschuldigung.
Also mit einer Baureihe 143 Kreise um Dresden zu ziehen, das wird tatsächlich echt schwierig, weil mit Liebe und warmer Luft fährt sie schlecht. Die hätte ganz gerne eine Oberleitung und das am besten auch mit circa 15 kV, 16,7 Hertz. Können wir hier leider so nicht überall liefern, um hier Rundreisen zu machen.
Aber es würde theoretisch einen Ring um Dresden geben, nur halt nicht elektrifiziert.
Ach, sehr weiträumig, okay. Sehr weiträumig drumherum. Also ja. Müsste man schon nach Tschechien auswandern. Dann könnten wir mal so mit, sag ich mal, einem Radius von 60, 70 Kilometern um Dresden rumfahren können. Tatsächlich war meine Tagesaufgabe ganz lustig, weil Ausgangsort war Dresden Altstadt und Zielort war Dresden Altstadt.
Es gibt ja Menschen, die behaupten, das würde gar nicht gehen. Man könnte keinen Fahrplan konstruieren, wo Zielbahnhof und Anfangsbahnhof gleich sind.
Waren ja auch drei Zugnummern.
Oh.
Waren auch drei Zugnummern. Aber witzigerweise, ich bin mit dem Führerstand, mit dem ich abgefahren bin, mit dem bin ich auch wieder angekommen.
Dann war es aber quasi automatisch auch eine Drehfahrt.
Für die eine Lok, ja.
Und für die andere nicht?
Ja.
Jetzt wird es schwer, mir das vorzustellen.
Jetzt, dann bringe ich mal Licht ins Dunkel. Losgefahren bin ich mit zwei Lokomotiven und einem Mittelwagen.
Mhm. Also ein Dosto, also zwei Loks und hinten noch ein Dosto hinten dran.
Genau, richtig. Da ging das dann bis zum ersten unfreiwilligen Halt, bis nach Leipzig-Engelsdorf. Güterzug hatte Probleme beim sich bewegen und Havarie und schlecht und blöd und warte erstmal. Das Problem ist ja, mit solchen Leerfahrten ist man ja irgendwie immer das letzte Glied in der Kette und da fahren, wenn alles andere schon weg ist. Und zwar ging es erstmal in der ersten Etappe bis nach Halle. Dort durfte ich den Mittelwagen loswerden.
Mhm. Halle übrigens ein cooler Bahnhof.
Ja.
Allein Halle könnte man ein Special drüber machen. Das finde ich, ist ja ein sogenannter Inselbahnhof.
Ja, wobei ich sagen muss, also ich bin in Halle gerade mal so ortskundig, dass ich dir eine Abstellgruppe finde, wo Abellio ihre Triebzüge abstellt, dass ich unsere Werkstatt und die dazugehörigen Gleise finde und dass ich da rein und raus finde in alle Richtungen.
Ich kann nur durchfahren und anhalten, aber.
Ja, jedenfalls bin ich ja dann mit meinen beiden Lokomotiven und dem Mittelwagen, dem Doppelstockmittelwagen, dem Dosto, dann auch in unser Werk reingefahren und der Rangierer hat mir den Mittelwagen abgenommen. Jetzt gab es nur mit der zweiten Lok ein klitzekleines Problem. Der Trafo war defekt und die Lok musste deswegen geschleppt werden.
Also die hattest du die ganze Zeit im Schlepp dabei?
Die hatte ich im Schlepp dabei.
Ah, also bist du jetzt noch einmal umfahren?
Das ging ja nicht, weil vor mir waren abgestellte Fahrzeuge, hinter mir war die Lok und dahinter der dann abgehangene Dosto.
Okay.
Also habe ich den Rangierer ganz nett gefragt, weil ich mir dachte, dann kann er sich ja auch den Fußweg sparen. Du hast doch jetzt mit deiner Rangierlok mir den Mittelwagen weggenommen.
Könntest du mir eventuell auch die Lok wegnehmen?
Nee, könntest du mich eventuell in den Bahnhof zurückziehen?
Ah, und dann würdest du, damit du im Kreis weiterfahren kannst.
Damit ich im Kreis weiterfahren kann. Ja, genau. Dann ging es nämlich weiter in ein, ich sag mal so, für alle E-Lok-Fans eigentlich, glaube ich, so, ja, der heilige Ort schlechthin. Nach Dessau. Ins Ausbesserungswerk.
Okay, warte, eine Sekunde. Du hättest doch, ich bin gerade noch in Halle.
Ja.
Statt der Tatsache, dass er dich mit seiner Rangierlok rauszieht, hättest du doch ihm auch sagen können, setz dich doch mal bitte auf meinen hinteren Führerstand und dann machen wir halt eine geschobene Rangierfahrt.
Hätten wir auch machen können. Das Problem wäre nur, dann hätte der Kollege ja wieder reinlaufen müssen.
Ach so.
Also vom Bahnhof, also vom Hauptbahnhof wieder bis ins Werk und das macht er mit der Lok schneller.
Du hast vollkommen recht. Der Eisenbahner ist per se faul.
Genau. Ne? Also kuppeln wir lieber einmal, entkuppeln wieder, anstatt dann Kilometer durch Halle zu laufen. Ja. Genau. Also ich habe mich in den Hauptbahnhof zurückziehen lassen. Der Kollege hat mich wieder ausgehangen. Ich habe dann alles für die Zugfahrt vorbereitet, habe mich beim Hauptbahnhof abgemeldet und die muntere Runde ging weiter nach Dessau. In Dessau hatte ich dann allerdings nicht den Luxus wie in Halle, dass da irgendjemand mit einer Rangierlok gekommen ist und mich ins Werk gezogen hat. Dort musste ich dann tatsächlich selbst mal umfahren.
Ja, und dann die defekte Lok in die Halle drücken.
Nicht in die Halle drücken, sondern erstmal nur bis zum Werkszaun vom Ausbesserungswerk hin. Denn ab da hat man mir dann mit der Rangierlok die defekte Lok abgenommen.
Ja, okay.
Ist dann mit der defekten Lok für eine halbe Stunde verschwunden und kam dann irgendwann mit einer anderen wieder. Und also die war dann nicht defekt, die war voll funktionstüchtig und einsatzfähig. Und ich sag mal so, warum nur mit einer Lok fahren, wenn man zwei haben kann?
Ja, natürlich. Also dann natürlich beide aufgerüstet und schön mit beiden Loks, beide Stromabnehmer oben.
Genau. Ging dann die muntere Reise irgendwann dann spätabends dann schon weiter, dann von Dessau über Lutherstadt, Wittenberg, Falkenberg, dann bis nach Dresden, wo sich's dann in Dresden-Altstadt dann tatsächlich ganz sinnvoll gemacht hat, dass ich beide Loks auch aufgerüstet hatte, weil aufgrund unserer umfangreichen Bauarbeiten und dadurch, dass man hier nicht jedes Gleis mit Oberleitung überspannt hat oder jede Gleisverbindung, musste ich dann halt auch noch sägen. Und da war es dann schon ganz gut, dass ich dann einfach nur Lok wechseln,
ja,
in die eine Richtung fahren, ja, wieder, ja, Lok wechseln, wieder in die andere, ja, Richtung fahren.
Jetzt musst du unseren Hörern erklären, was Sägen ist.
Also mit einem Flipchart könnte ich das jetzt wunderbar schnell erklären. Das wäre in einer halben Minute erledigt.
Das ist die große Herausforderung eines Podcasts, das nur auf der Audiospur hinzubekommen.
Moment, Markus, du kannst doch ein Coverart hinterlegen, oder?
Aber auch das sehe ich ganz oft nicht. Denn ganz viele Podcasts sagen, ja, jetzt seht ihr gerade ein Bild von und wie das gerade gemacht wird. Leute, ich bin am Fahrradfahren. Geht nicht. Ich habe nicht mal die Hände frei.
Dann zieht das Handy raus und guckt drauf. Der nächste Laternenmast gehört dir.
Ja. Genau.
Nein, also Sägen. Man muss sich das so vorstellen. Ich komme mit meiner Lok, also in Dresden-Altstadt, also mit meinen zwei Loks in Dresden-Altstadt, auf einem Bahnhofsgleis an und muss die Lok aber einige Gleise weiter abstellen. Da komme ich jetzt natürlich nicht einfach so hin, sondern muss mehrmals die Fahrtrichtung wechseln. Also quasi, ganz blöd überspitzt gesagt, wie beim Ausparken oder Einparken in eine enge Parklücke, immer mal wieder vor und zurück und vor und zurück. Und dabei also immer quasi so ein, zwei Gleise weiter und dann wieder darüber, je nachdem, wie es die Weichenverbindung hergeben. Markus, kannst du das irgendwie besser erklären? Sägen.
Ja, Sägen ist halt nichts weiter als vor- und zurück rangieren, um bestimmte Gleise zu erreichen, die ich halt nicht direkt mit einer Rangierfahrt befahren kann.
Genau. Ja, und dafür hat sie es halt ganz gut gemacht, dass beide Loks schon aufgerüstet waren, weil so war das dann relativ entspannt. Ja, man kommt an, steigt von der einen Lok ab, steigt auf die andere auf und kann gleich losmachen und muss nicht noch erst die Lok jetzt aufrüsten, was ja dann doch einiges an Zeit kostet.
Und man sollte nicht auf die dämliche Idee kommen, den Rückwärtsgang einzulegen, sich aufs Fenster zu lehnen und einfach mal rückwärts zu fahren.
Nee.
Genau.
Ist eine ganz blöde Idee.
Ist eine ganz blöde Idee. Würde die Sache natürlich deutlich vereinfachen, aber machen wir natürlich nicht. Jetzt muss ich natürlich noch fragen, weil bei der 218 war das immer so, wenn ich die 143, wenn ich auf die andere Lok gehe, muss ich dann immer auf den Loks den Sieferhahn schließen?
Ja.
Also die Siefer auf der einen Seite zu, auf die andere Seite eiern, dort den Sieferhahn wieder aufmachen.
Genau, genau so.
Alles klar.
Und nicht vergessen, vorher noch, bevor ich den Sieferhahn aufmache, vorher noch das Führerpult aktivieren und den Siefertaster drücken, weil sonst klingelt es in den Ohren.
Okay. Ja, auch spannend. Wir müssen über diese Lok reden. Aber das klingt nach einer coolen Schicht. Also solche Sonderaufgaben, die finde ich ja immer ganz besonders cool.
Ja, wobei ich sagen muss, Markus, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie gut bei euch Drehstromloks gerade die mit Crashpuffern gekuppelt werden. Eher gut oder mehr nicht so gut?
Tatsächlich habe ich keine, wollte ich gerade nicht sagen. Ich fahre in der Regel keine Loks mit Crashpuffer, deswegen kann ich dir da keine.
Ich glaube, es war aber zu Zeiten, wo du noch bei Regio warst, da hattest du eine Lok mit Crashpuffern.
Ja.
Und ich habe noch so, da klingelte es bei mir noch so, dass man da ein bisschen sehr vorsichtig gekuppelt hat.
Ja, weil da gibt's andere Regelwerke bei Crashpuffern, dass, ich habe es neulich erst gelesen, da maximal 5 und wenn 2 Crashpuffer aufeinander sind, nur 6 und sowas Windungen frei sein müssen und so, ja.
Ja, oftmals sind halt auch unsere Züge so oder so ähnlich gekuppelt. Also relativ entspanntes. Ich stups mal mit der Lok noch mal kurz gegen den Wagen gegen und dann kann ich mit einer Hand mal eben die Kupplung aufdrehen, lang machen und
ja,
aushängen und gut ist.
Gut, müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Also bei klassischen Puffern, wenn ich da kuppel, dann fahre ich mit der Lok drauf und drücke die Puffer dann ein ganzes Stück weit mit Kraft zusammen. Also ich fahre quasi gegen den stehenden Wagen und drücke die Puffer zusammen. Dann kupple ich, drehe die Kupplungsspindel so weit zu, dass im Personenverkehr ungefähr noch 2 so Windungen rechts und links frei sind. Und dann sollte gegeben sein, dass wenn der Zug jetzt die Bremsen löst und die Puffer die Kupplung wieder auseinanderdrückt, dass dann die Puffer ganz sanft aufeinander stehen und dabei die Kupplung gespannt ist. Das ist so das Ziel der Sache. So, und bei einem Crashpuffer, also diese Crashpuffer, die kann man nicht so richtig zusammendrücken. Die sind nicht dafür da, zusammengedrückt zu werden. Die haben nur einen ganz kleinen Weg, um Energie abzubauen. Und da ist das jetzt mit dem Zusammendrehen so ein bisschen anders und die fahren sich auch so ein bisschen anders. Also wenn da, vor allem wenn man Fahrzeuge mit mehreren Crashpuffern hat, also wenn auch der Wagen hinter einem einen Crashpuffer hat, dann soll das wohl ein relativ unangenehmes Fahren sein.
Also jeder, der, also ich hatte es heute tatsächlich in meinem Doppelstock Intercity auf dem Weg nach Leipzig, man hat sehr gut gemerkt, wann beschleunigt und wann gebremst worden ist.
Ja.
Das rumst dann immer so ein bisschen durch den Zug, also keine Sorge, da sitzt dann da vorne in der Regel nicht jemand, der einfach nicht fahren kann oder die Kupplung zu ordentlich schnipsen lässt, sondern da sind dann halt einfach, vielleicht auch einfach nur aus Gründen der Crashpuffer, die Wagen nicht ordentlich zusammengedreht.
Genau, aber dafür können die Crashpuffer halt viel besser bei höheren Geschwindigkeiten einen Crash abpuffern, weil sie dann nämlich zerstört werden und bei dieser Zerstörung sehr viel Energie abbauen. Das heißt, dieser Puffer schont quasi die Fahrzeuge davor, zerstört zu werden, hat dafür aber den schlechteren Fahrkomfort.
Ja, so, Jetzt hatte ich ja gesagt, unsere Fahrzeuge sind in der Regel auch etwas lockerer sonst hier im Regelbetrieb zusammengedreht.
Echt? Also auch die mit normalen Puffern?
Meistens ja. Also man hört das doch das eine oder andere Mal von den Kollegen, dass sie dann, gerade wenn ein Zug mal über Nacht auseinandergenommen worden ist, dass sie dann nochmal den Zug irgendwo nachgekuppelt haben.
Ja.
Ja, ich wünschte, das wäre bei meinen Lokomotiven so gewesen.
Also mit den zweien, mit denen du unterwegs warst?
Mit denen, ich bis Dessau unterwegs war. Dessau musste ich ja nun umfahren.
Ja.
Und das war ein Kampf.
Aber du warst doch, warst du nicht derjenige, der gekuppelt hat?
In Dessau habe ich gekuppelt und in Dessau habe ich auch das, also die Lok, die ich aus Dresden mitgenommen habe und in Dessau abgegeben habe, die habe ich nicht gekuppelt. Die habe ich nur entkuppelt. Hm. Das Schöne ist ja, wenn man solche Sonderaufgaben fährt, zumindest der erste Zug, der ist einem meistens schon zusammengebaut worden und an einen Platz chauffiert worden, wo man ganz entspannt einfach nur aufsitzen und losfahren kann.
Ja.
Zumal an dem Tag auch Azubis in der Praxis unterwegs waren und die dann erstmal Wagenliste und Bremszettel üben durften.
Aha.
Ja, warum selbst machen, wenn man delegieren kann?
Ja,
da habe ich dann in Dessau doch ganz schön im Berner Raum gehangen und versucht, irgendwie diese beiden Loks davon zu überzeugen, sich zumindest temporär mal zu trennen.
Aber, das ist Schwengelverlängerung?
Es ging ohne. es ging ohne. Ich habe dann aber am nächsten Tag dann in den Oberarm gespürt, dass das doch nicht ohne war.
Ja, kann man sich auch böse Arbeitsverletzungen dran holen. Also wer wissen will, was eine Schwengelverlängerung ist, der muss alte Folgen nachhören. Das haben wir schon mal erklärt.
Ja, hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht, auch mal wieder zu rangieren und auch mal wieder selbst auch zu kuppeln, weil das machst du eigentlich im Nahverkehr bei Regio fast gar nicht mehr.
Ja, es sind dann immer nur diese, jetzt musst du es machen. So Wochen, Monate lang nicht. Und jetzt muss das sitzen, das musst du abrufen. Das muss sitzen. War ja bei der letzten Schicht, von der ich berichtet habe, auch so, ne, hier häng mal einfach schnell die Loks auseinander, Wagen weg, Wagen ran und du, ich bin gerade aus dem Urlaub.
Und bei der Aufnahme habe ich noch geschmunzelt und mir gedacht, ja, blöd gelaufen. Ja. Und es hat keine 2 Wochen gedauert, da fand ich mich in einer ähnlichen Situation wieder.
Genau.
Ja, nee, hat aber Spaß gemacht, war mal wieder was Schönes, was anderes neben der Spur. Und am Ende hat es sich sowieso gelohnt, den Akt zu machen, weil 2 Tage später waren dann beide Loks, die wir da umständlich rangeschafft haben, auch schon ganz dringend im Einsatz, weil es gebraucht worden sind.
Alles klar. Das war unsere kleine Laberecke. Und zu zweit machen wir hier natürlich kein Hauptthema. Wir haben uns ja im Prinzip nur dafür getroffen, um unser Special zu ersetzen. Aber nichtsdestotrotz.
Und mitzuteilen, dass das Special erstmal auf unbestimmte Zeit verspätet ist.
Ja, also
Grund dafür ist eine technische Störung an der Aufnahme.
So sieht's aus. Ich sehe, das mit dem Bahnsprecher hast du schon gut drauf.
Aber mit meinen Kollegen im Büro ist uns kürzlich aufgefallen, dass so Begriffe wie der Kollege muss in dem Thema noch aufgegleist werden, auch so ein typischer Begriff ist, den man verwendet, seitdem man bei der Bahn arbeitet. Also ich versuche gerade rauszufinden, wo ich vor meiner Karriere bei der Bahn aufgleisen als Begriff genutzt habe, um zu beschreiben, dass ich jemanden noch Informationen zu einem Thema mitgeben muss oder mit einem Thema abholen muss.
Ja. Wahrscheinlich relativ selten. Gut.
Ich glaube auch.
Gehen wir in unserem Podcast ein Thema weiter und kommen zu unserer kleinen Geschichte, weil auch hier habe ich versprochen, ich bringe eine Geschichte mit und ich habe eine Geschichte mitgebracht. Lehnt euch also zurück und lauscht, was ich da zu berichten habe. Das Lustige ist, Hendrik und ich sehen uns tatsächlich per Kamera. Und ich kann bezeugen, er hat sich zurückgelehnt.
Du hast es aufgefordert. Ja. Also, ich lehne mich zurück.
Alles klar. Meine kleine Geschichte spielt im ausgehenden 19. Jahrhundert. Es ist ein Zeitraum, der geprägt war von Aufbruch und Fortschritt. Und natürlich auch vom Ausbau der Eisenbahn. Damals war Eisenbahn die Zukunftstechnologie. Eisenbahn boomte. Zwischen 1870 und 1880, also in diesen 10 Jahren, kamen pro Jahr 1000 Kilometer Strecke hinzu. Das haben wir in den letzten 10 Jahren nicht geschafft.
Ich wollte gerade sagen, Respekt.
Schon 1890 stehen rund 90% der heutigen Hauptverbindungen des deutschen Eisenbahnnetzes. Also der Großteil von dem, was wir heute zwischen den Hauptstädten fahren, sind die Eisenbahnstrecken von 1890. Der treibende Faktor hierbei war natürlich der Handel, weil die Eisenbahn war hier plötzlich eine Möglichkeit, Strecken zu überwinden, die zuvor nur schwer zu bewältigen waren. Die Eisenbahn beschleunigte den Transport von Menschen und Waren enorm. Plötzlich waren Reisen zwischen Städten in Stunden möglich, für die man vorher halt Tage brauchte. Und dieser Faktor ist natürlich in den Bergen noch ein viel extremerer, ne? Also bergauf und bergunter ist natürlich zu Fuß und mit den damaligen sonstigen Transportmöglichkeiten noch viel, viel schwieriger. Und tatsächlich gab es schon damals Projekte wie zum Beispiel die Semmeringbahn. 1854 schaffte sie schon Steigungen bis 28 Promille. 1854. Wir vergessen nicht, 1835, erste Eisenbahn in Deutschland. Und 20 Jahre später konnten wir schon 28 Promille überwinden. Das heißt, auch in den Alpen war Eisenbahn möglich. Und der Eisenbahnausbau fand natürlich überall statt. Und jede Stadt kämpfte dafür, dass sie eine Eisenbahn bekommt. Das war ein Wirtschaftsfaktor. Wirklich. Hast du eine Eisenbahn gehabt, ging es wirtschaftlich bergauf. Und daher forderten die Handelsstädte Augsburg und Kempten, die schon seit 1852 eine Eisenbahn verband, also zwischen Augsburg und Kempten, ne, die Verbindung Richtung Süden und vor allem nach Italien auszubauen, weil Italien war natürlich ein wichtiger Handelspartner. Jedoch erst 1894, also wir sind wieder im ausgehenden 19. Jahrhundert, aber immerhin 40 Jahre nachdem man diese Forderung aufgestellt hatte, fing man dann langsam an, eine Lokalbahn von Kempten aus Richtung Süden zu bauen. Schon mal bis in die Grenzstadt Ronten. Also von Kempten hat man sich jetzt Richtung Süden gebuddelt und ist mit der Eisenbahn bis Ronten gekommen. Doch wie sollte es jetzt nach Süden weitergehen? Dazu schauen wir jetzt mal in den Westen unseres Nachbarlandes und vor allem schauen wir uns mal dessen Topografie an. Ich verlinke euch mal eine Karte, mit der man sich die Topografie von Europa anschauen kann. Und wenn man sich die topografische Karte unseres Nachbarlandes Österreich so anschaut, kann man sehr gut das Inntal entdecken und vor allem in seiner Mitte die Landeshauptstadt Innsbruck. Und zur damaligen Zeit blühte dort die Wirtschaft, weil es trotz der Alpen rundherum sehr verkehrsgünstig angeboten war. Unter anderem durch die Brennerbahn, die von Innsbruck über den Brennerpass nach Italien führte. Das heißt, das Inntal hatte schon die Anbindung an Italien. Und die ging schon 1867 in Betrieb und erreichte damals am höchsten Punkt fast 1400 Meter. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen weiter reinzoomt und ein Stückchen weiter westlich des Inntals schaut, dann entdeckt ihr ein weiteres Tal. Zwischen dem Fluss Lech und der Loisach am Fuße der höchsten deutschen Alpenerhebung, 2962 Meter hoch, gibt es ein weiteres Tal. Und das war nicht ganz so gut erschlossen. Denn vom Inntal musste man über einen Bergpass, um dieses Tal zu erreichen. Und dieser Pass hieß Fernpass. Ist also ein Pass, der etwa 1200 Meter hoch war, ein Gebirgspass, der damals schon von den Römern erschlossen wurde. Natürlich nicht mit der Eisenbahn, sondern per Straße, aber auch das war schon der Weg, um dort Richtung Italien zu kommen oder halt andersrum aus Italien Richtung Norden. Und auch hier musste dieser Pass, der sogenannte Fernpass, überwunden werden. Und die Überquerung dieses Passes gab aus der Sicht des restlichen Österreichs diesem bis eben noch namenlosen Gebiet dahinter, also außerhalb des Fernpasses, den Namen. Und zwar das Außerfern.
Aha. Also, das ist heute mein persönlicher Aha-Moment.
Und jeder Eisenbahner hat jetzt natürlich sofort aufgehört und gesagt, das Außerfern, das kenne ich. Ja, natürlich. Wir reden heute, und das war wirklich eine lange Rampe, über die Außerfernbahn. Ja. Eine der schönsten deutsch-österreichischen Eisenbahnstrecken überhaupt. Wir waren ja stehen geblieben in Fronten. Bis dahin ist diese Lokalbahn aus Kempten schon gefahren. Und jetzt gab es 3 Möglichkeiten, wie man weiterfahren konnte. Man wollte die Anbindung an das restliche Netz von Österreich und man wollte nach Italien. Also gab es die Variante, man könnte die Eisenbahn durch das Außerfern und über den Fernpass legen. Schwierig. Das ist eine Herausforderung, diesen Fern zu überqueren. Oder man hätte sich südlich der Zugspitze dran vorbeibutteln können. Auch umständlich. Aber man hatte noch eine dritte Option und die ist jetzt ganz spannend. Und zwar wäre man jetzt von Fronten aus über Reute an Erwald dran vorbei, jetzt wieder ein Stückchen nördlich und würde dann in Garmisch-Partenkirchen landen. Und man hat sich tatsächlich für diese dritte Variante entschieden. Denn bis Garmisch gab es schon eine Verbindung aus München. Und von Garmisch konnte man super leicht, oder was heißt super leicht, aber konnte man gut weiter, hiervon leicht zu sprechen, ist wahrscheinlich etwas übertrieben, aber man konnte gut von Garmisch aus eine Verbindung nach Innsbruck weiterbauen.
Ich wollte gerade sagen, leicht ist ja. Die Strecke, glaube ich, nicht.
Genau, nein, das mit dem leicht nehme ich an dieser Stelle ganz offiziell zurück, aber tatsächlich war das genau das, was man jetzt also tat. Man begann 1905 die Strecke also von Fronten aus weiterzubauen und baute sie erstmal vor allem auf die Initiative der Stadt, wo die Bahn jetzt endete, nämlich in Reute, schon einmal weiter. Also ging die Strecke jetzt von Kempten über Fronten bis nach Reute. Und Reute liegt im heutigen Österreich, ne?
Ja.
Und dann dauerte es nicht mehr lange. 1910 wurde dann von Reute bis Garmisch gebaut und diese ging dann schon 1913 in Betrieb. Das finde ich, das sind immer Zahlen, wenn man das heutzutage liest. Die haben in 3 Jahren sich da durch das Tal gebuddelt.
Heute hast du innerhalb von 3 Jahren noch nicht mal die Genehmigung.
Nein, da bist du erstmal in der zweiten Bekanntmachung und in der Auslage und dann können da die Leute noch ihre Einsprüche und Probleme und die haben einfach in 3 Jahren fertig gebaut. Betrieben wurde die Bahn dann durch die Bayerische Staatsbahn. Und das Spannende war, ab Reute war die Strecke dann bereits elektrifiziert. Man hat also, als man 1910 weitergebaut hat, sofort da eine Oberleitung mit verlegt. Und auch die Strecke von Garmisch nach Innsbruck war von Beginn an elektrifiziert.
Verrückt, und der Teil hinter Reute bis heute noch nicht.
Ja. Das ist, das ist wirklich faszinierend. Auf die heutige Situation kommen wir gleich nochmal. Aber vielleicht ist ja dem Hörer jetzt an der Stelle etwas aufgefallen. Wir haben hier also eine Eisenbahnstrecke, die beginnt in Kempten und verläuft über Fronten und Reute nach Garmisch-Partenkirchen. Fällt was auf?
Von Bayern nach Bayern.
Richtig.
Durch Österreich.
Richtig. Die Strecke verläuft von Deutschland nach Deutschland und passiert Österreich. Hat aber in Österreich keinen Anschluss an das restliche Netz. Also die einzige Möglichkeit, diese Strecke zu befahren, ist von Deutschland oder von Deutschland.
Wird aber trotzdem von der ÖBB-Infra betrieben.
Also über den aktuellen Status kommen wir gleich noch, aber die Züge, die dort gefahren sind, wurden schon immer von Deutschland aus betrieben. damals am Anfang, wie gesagt, von der Bayerischen Staatsbahn. Und es wurden natürlich Abkommen darüber geschlossen, was da zu tun ist, was da zu machen ist, wer da wie fahren darf. Unter anderem mit der Außerfernbahn Mittenwaldbahnübereinkunft, der AMÜ.
Also ich kenne ANÜ, aber das ist was anderes.
Ja, und so wurde die Eisenbahn damals, also wie gesagt, immer wieder von deutscher Seite betrieben. Tatsächlich hat ja auch sogar der Zweite Weltkrieg der Eisenbahn da nicht viel angetan. Schon 1949 kam es wieder zu einem Abkommen zwischen Bundesbahn und ÖBB und der Betrieb konnte wieder aufgenommen werden. Irgendwann machte allerdings der Strecke der Individualverkehr zu schaffen, obwohl es dort sogar Fernverkehr gab. Es gab aber mehrere Sonderzüge, zum Beispiel der Alpensee-Express, der direkt von Hamburg und Dortmund nach Fronten fuhr. Und der fuhr auch über diese Strecke.
Nicht schlecht.
Ja, doch dann kam es zu einem schwarzen Tag für die Strecke. Es war das Jahr 1999, der 22. Mai. Cartus war schuld. Komischer Name, ich weiß. Aber nach dem wurde ein schweres Sturmtief benannt, was zu schweren Überschwemmungen führte. Zumal sich dieses Sturmtief auch noch mit der Schneeschmelze kombinierte und zu immensen Schäden in der Region und vor allem an der Strecke führte. Der Eisenbahnverkehr war auf Teilen der Strecke über Monate lahmgelegt. Die Oberleitung wurde massiv beschädigt und wurde dann im Herbst 2000 aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Und die ÖBB beschloss daraufhin, den Verkehr auf der Außerfernbahn einzustellen. Und nun fuhren zwischen Garmisch und Reutte stattdessen Busse. Es vergingen ungefähr 2 Jahre, bis tatsächlich die Oberleitung im Jahr 2002 dann wiederhergestellt wurde und somit auch der Betrieb wieder aufgenommen werden konnte. Dann kam im Jahr 2009 die Ausschreibung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft zusammen mit dem Verkehrsverbund Tirol, das Werdenfelsnetz auszuschreiben. Und die Ausschreibung gewann damals DB Regio Bayern, die also seit Dezember 2013 jetzt regelmäßig mit den Fahrzeugen, die wir vorhin schon mal erwähnt haben, dem 442, dem Hamster, die Strecke zwischen Garmisch, Partenkirchen und Reutte unter dem Namen Werdenfelsbahn befährt. Und dann kam im Jahr 2019 sogar noch was Besonderes, und zwar elektrifizierte die ÖBB das Stückchen. Weil wir haben ja vorhin gesagt, von Reutte bis Garmisch-Partenkirchen war schon seit
immer,
genau, seit Beginn dieser Strecke die Strecke elektrifiziert. Allerdings von Fronten, also der Grenzstadt zu Deutschland, bis Reutte noch nicht. Und das hat die ÖBB 2019 nachgeholt und hat diese 1,4 Kilometer, mehr ist es nicht gewesen, tatsächlich dann bis Dezember 2021 auch elektrifiziert. Und seitdem können also die Werdenfels-Fahrzeuge der Hamster bis Frontensteinach, wie es so schön heißt, weiterfahren.
Das ist an mir völlig vorbeigegangen, glaubst du das?
Es ist ja völlig an mir vorbeigegangen, die genau, ganzen also, letzten 5 Jahre.
Genau, also den Teil hat die ÖBB da noch erweitert. Daraus ergibt sich auch das, was du vorhin natürlich meintest. Ja, der Infrastrukturteil der Strecke wird dort von der Infrastruktursparte der ÖBB betrieben. Den Regionalverkehr betreibt allerdings dann die DB Regio AG mit der Werdenfelsbahn. Es gibt dort auch Anschluss, also Industrieanschlüsse. Das heißt, es gibt hin und wieder auch tatsächlich Güterverkehr auf der Strecke. Ob es irgendwann mal eine Elektrifizierung des rechtlichen Streckenabschnittes, also von Kempten bis nach Fronten gibt.
Vorher steht die Carola-Brücke wieder.
Ja, das hoffe ich auch. Ja, ich bin tatsächlich zu Weihnachten auf der Strecke unterwegs gewesen als Fahrgast und hatte zufällig wunderschönes Winterwetter erwischt. Es hatte also wenige Tage zuvor richtig heftig geschneit. Das Tal zeigte sich also von seiner schönsten Seite im tiefsten Winter. Das war ganz cool. Und tatsächlich hat sie an ein, zwei Stellen ganz ordentliche Steigungen. Zwischen Reute und Garmisch bis zu 37,5 Promille Steigung. Aber landschaftlich schon ganz schön. Also jetzt nicht so beeindruckend wie die Rocky Mountains oder so. Wahrscheinlich auch nicht vergleichbar mit, wie heißt der Zug hier in der Schweiz, wo die immer alle von schwärmen?
Meinst du den Glacier?
Ja, genau, den Glacier Express. Aber ansonsten schon ganz schick anzusehen und sehr, sehr angenehm, da mit den Zügen entlang zu fahren. Hinweis für die Eisenbahner unter euch. Ja, auf der Strecke darf auch das Regio-Mitarbeiter-Ticket verwendet werden.
Das Bayern-Ticket gilt aber auch, obwohl genau. Es Österreich ist.
Genau, und auch das Bayern-Ticket gilt. Das war auf der Rückreise ganz lustig. Also wir waren in Reute auf dem Weihnachtsmarkt. Auch kann ich nur empfehlen, der Reuter Weihnachtsmarkt, wirklich sehr, sehr schön. Da ist so eine riesen Eisbahn und der Weihnachtsmarkt schlängelt sich so quasi um diese Eisbahn drumherum. Und die Eisbahn ist nicht einfach nur so eine runde Fläche, sondern das ist halt so wie eine Rennstrecke so gemacht. Mit Tunneln und dann gibt's Brücken, wo du halt mit dem Weihnachtsmarkt drüber gehst. Wirklich, wirklich schick. Aber auf der Rückreise hatten wir halt einen österreichischen Zugbegleiter. Also die teilen sich das halt, aber ein Mitarbeiter der ÖBB. Und der guckte dann das Mitarbeiterticket, also wollte das Mitarbeiterticket scannen. Und das ging nicht. Weil er halt versucht mit der ÖBB-App, Ticket-App, den Barcode, also den QR-Code da drauf zu scannen. Und das funktionierte halt nicht. Guckte uns dann an, guckte auf das Ticket. Ach, das sind hier diese Mitarbeiterdinger, ne? Ich so, ja, der passt das schon. Also, ihr müsst euch jetzt bitte österreichischen Dialekt vorstellen. Ich versuche den nicht mal annähernd nachzumachen.
Zu der Strecke. Ich weiß nicht, Markus, hast du da noch den Vorfall von vor nicht allzu langer Zeit noch mit ausgearbeitet?
Nein, habe ich nicht. Natürlich ist die Strecke auch dahingehend berühmt geworden, dass es dort einen Banalunfall gab, dass zwei Züge auf dieser eingleisigen Strecke, vielleicht habe ich das noch gar nicht erwähnt, also die Strecke ist natürlich die ganze Zeit eingleisig und auf dieser eingleisigen Strecke standen sich plötzlich zwei Züge gegenüber. Unangenehmerweise, was natürlich auf keinen Fall passieren dürfte. Das Ganze kann man nachlesen in einem Untersuchungsbericht oder aber
mit sehr amüsant nachgemachtem bayerisch-österreichischem Dialekt
vom Alvi Meschede in seinem Trinkspiel, der auch dieses Thema behandelte. Und hier gab es halt ja Misskommunikation, denn genau in der Schnittstelle, es ist ja so ein bisschen traurig. Aber der letzte Bahnhof auf deutscher Seite ist halt so ein klassisches, altes Stellwerk, mechanisch. Und auf der anderen Seite ist halt ein ESTW auf der österreichischen Seite. Und die arbeiten halt nicht zusammen, überhaupt nicht. Und da die halt nicht zusammenarbeiten, gibt es da...
Also technisch arbeiten sie nicht zusammen, also ja. Betrieblich...
Ja, also genau, das
gibt's eine Kommunikation, ja. Aber es gibt keine technische Zusammenarbeit zwischen genau. Dem mechanischen deutschen Stellwerk genau. Und dem österreichischen ESTW.
Genau, also kann das deutsche Stellwerk dem österreichischen ESTW nicht sagen, hey, da ist jetzt ein Zug auf der Strecke und genauso andersrum auch nicht, außer das österreichische ESTW kann dem deutschen Stellwerk nicht sagen, hey, die Strecke ist jetzt belegt, du darfst da keinen Zug schicken. Da das also technisch nicht geht, wird es da nur mit zwischenmenschlicher Kommunikation durchgeführt. Mit festgelegten betrieblichen Meldungen. Die Fahrdienstleiter müssen sich da also anrufen und sagen, ne, bestimmte festgelegte Phrasen und dann müssen die das in Bücher eintragen und daraus ist halt dann sehr genau abzulesen, ist die Strecke jetzt frei oder ist sie nicht frei. Und wie Menschen nun mal so sind, wenn sie tagtäglich immer wieder dieselben Sätze sagen, dann wird es halt irgendwann unsauber und dann geht das irgendwann in die Binsen.
Ich verstehe es, weil wenn ich hier zwei Tage in Folge auf unserer Strecke mit Zugleitbetrieb unterwegs bin, da kommt man sich dann am Ende des zweiten Tags schon so ein bisschen dämlich vor, wenn man mit den gleichen Leuten auf der Strecke unterwegs ist, die gleichen Leute auf dem Stellwerk sind und du genau die gleichen Floskeln wie am Vortag runterleierst und der die gleichen Floskeln wie am Vortag runterleiert und sich eigentlich, also man jeden Tag eigentlich genau die gleichen Worte wechselt.
Ja, das könnt ihr ja vielleicht mal in eurem eigenen Alltagsleben beobachten, das ist halt leider so. Noch kurz ein Update. Mittlerweile wurde die Strecke auch wahrscheinlich mit aufgrund dieses beinahe Unfalls, muss man ja zum Glück sagen, aktualisiert. Schon 2023 wurde ein System nachgerüstet, das nennt sich technische Unterstützung für den Zugmeldebetrieb. Und was ich auch nicht wusste, ich zitiere jetzt mal nur Wikipedia, wurde der deutsche Grenzbahnhof jetzt auch durch ein ESTW ersetzt. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob die jetzt miteinander reden oder nicht. Oder ob das immer noch durch den technisch unterstützten Zugmeldebetrieb funktioniert.
Ich weiß nicht, vielleicht hat die ÖBB noch ein Fax zu stehen, wo man dann eine Meldung hinschicken kann.
Ja, eventuell auch. Also wenn ihr in der Region mal unterwegs seid, kann ich euch nur empfehlen, hier mal einen Tagesausflug hinzumachen. Es ist eine sehr schöne Strecke, vor allem im Winter. Und besonders cool fand ich halt, wie es zu diesem Begriff Außerfern kommt, weil das Außerfern kennt man halt vielleicht als Begriff, aber warum das Außerfern heißt, fand ich einen spannenden Fakt.
Interessant, also Außerfern kenne ich ja auch, tatsächlich sowohl im Winter als auch im Sommer, Sommer auch übrigens sehr schön, es gibt da in der Ecke auch schöne Bergseen, die man fußläufig von der Bahnstrecke aus besuchen kann.
Ja.
Aber das mit dem Namen? Ja.
Ja.
Ja, und doch.
Genau. Und es ist halt natürlich auch österreichisches Signalsystem dort. Die Lokführer, die da fahren, die müssen alle von der ÖBB zugelassen sein, brauchen also eine ÖBB-Ausbildung. Auch das Stromsystem wechselt. Also, ja, ÖBB nutzt auch 15 kV, 16,7 Hertz. Aber zwischen den beiden Netzen gibt es halt eine Trennung. Dazwischen ist also einmal kurz Hauptschalter ausschalten. Drüber rollen, Hauptschalter wieder einschalten, weil die beiden Netze elektrisch voneinander getrennt sind. Also da schon ein richtiger Grenzübergang, auch wenn das eine Strecke ist, die von Deutschland nach Deutschland führt.
Verrückt.
Ja, und ich habe mal versucht rauszufinden, jetzt könnt ihr vielleicht ihr oder du mir helfen, wie oft gibt es das noch, dass eine Strecke von Deutschland nach Deutschland führt, dabei ausländische Infrastruktur befährt, die nicht anders zu erreichen ist.
Mir fallen jetzt auf den Schlag nur zwei Strecken ein, bei denen mir das bewusst ist. Also bei denen ich mir ziemlich sicher bin, dass das da so ist.
Dann halt doch mal deinen Gedanken fest, nehmen Sie mit in die nächste Sendung und wir schauen mal, was unsere Hörer als Lösungsvorschläge präsentieren, woher sie das auch noch kennen. Dass eine Strecke von Deutschland nach Deutschland führt über die Infrastruktur eines anderen Landes und diese Strecke nur über Deutschland erreichbar ist. Kommen wir von unserer kleinen Geschichte zu den Geschichten, die sonst in der Welt über die Eisenbahn geschrieben werden. Und wir haben einen Artikel im Manager-Magazin gefunden.
Es klingt gleich wieder viel wichtiger, wenn es aus dem Manager-Magazin kommt.
Es ist ein Artikel vom 19.02.2025, der da titelt »So sehr stört die Deutsche Bahn Europas Zugverkehr«. Eine umfangreiche Datenanalyse führt zu einem drastischen Ergebnis. Die Deutsche Bahn belastet europaweit den Schienenverkehr und ist in Sachen Pünktlichkeit sogar noch schlechter als die notorisch marode britische Konkurrenz. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mich an diesem Wort marode störe?
Ist mir jetzt nicht bekannt, aber erzähl weiter.
Ich finde, das ist Eine Übertreibung.
Ich finde es nicht gut, wenn man in den Adjektiven immer so ein Stückchen weitergeht als, ja. Also ich sage ja auch nicht, nur weil ich einen Schaden an meinem Haus habe, ich lebe in einer Bruchbude.
Ja, aber jetzt überlege mal, du hast einen Schaden, der dich halt stört, den du auch beheben kannst und kurz danach hast du den nächsten Schaden, der dich stört und den du aber auch beheben kannst und dann kommt wieder was und das sind immer nur so einzelne Kleinigkeiten. Da kommt man dann doch schnell relativ dazu, dass man da mal kurz den Begriff Bruchbude fallen lässt, würde ich jetzt einfach mal frecherweise unterstellen. Ja.
Und ich finde, wenn man das immer und immer wieder tut, dann fängt man irgendwann an, das so zu verinnerlichen. Und irgendwann glaubt man wirklich, man würde in einer Bruchbude leben. Aber kommen wir mal wieder zurück zum Artikel.
Und unser maroden Netz.
Und unser, ja, doch so marodes Netz. Genau. Das britische Bahnnetz, so schreibt der Artikel, wird im In- und Ausland regelmäßig für seine schlechte Leistung kritisiert. Doch im Vergleich zur Deutschen Bahn steht die Konkurrenz auf der Insel sogar noch besser da. Das ergab eine Analyse von Bahndaten, die die Financial Times vorgenommen hat. Leider kann man den Artikel nicht frei bekommen. Also das, was die Financial Times geschrieben hat, kostet 54 Euro im Jahr. Aber glücklicherweise hat das Manager-Magazin die 54 Euro ausgegeben und das Ergebnis für uns aufgeschrieben. Die Untersuchung führte nämlich zu einem aus hiesiger Sicht desaströsen, aber keineswegs überraschenden Resultat. Die Deutsche Bahn bietet einen der unzuverlässigsten Dienste in Europa an. Hier gibt es eine Statistik, die aufzeigt, wie pünktlich Fernzüge und Regionalzüge sind. Und Ankunft innerhalb von 10 Minuten nach Fahrplan für Fernzüge oder 5 Minuten für Regionalzüge. Die B-Züge nur in Deutschland, Daten von Februar 2024 bis Januar 2025, also relativ aktuell. Diesen Daten zufolge sind Regionalzüge zu 79,7% pünktlich in Deutschland. Die Zahl klingt für mich jetzt relativ gering. Ich dachte, der Regionalverkehr in Deutschland hätte bessere...
Hätte ich eigentlich auch gedacht.
Also die DB-Daten von Januar 2050 weisen eine 91-prozentige Pünktlichkeit bei DB Regio aus.
Das ist irgendwie merkwürdig, also.
Wie da nur auf 79% gekommen wird, ist mir unklar. In Großbritannien hingegen seien 84% der Regionalzüge pünktlich. Und wenn wir auf die Fernzüge schauen, das wird ja auch aufgeführt, dann sind wir in Deutschland bei 71%. Das ist ein Wert, ja, den, glaube ich, würde ich so wiedererkennen. Und in Großbritannien sind Fernzüge zu 77% pünktlich.
Ah, was vielleicht sein könnte, was mir gerade einfällt, Teilausfälle und Ausfälle werden ja gerne mal unterschiedlich betrachtet.
Ja, und eventuell auch, was ist ein Regionalzug? Ist eine S-Bahn ein Regionalzug? Ich glaube, in der Rechnung der DB schon, in der Rechnung der Financial Times vielleicht nicht. Der Artikel schreibt weiter, Großbritanniens Schienenverkehr gilt als Paradebeispiel für ein kaputtes System, auf das häufig verwiesen wird, wenn es um Bahnprobleme geht. So lehnte etwa Bundeskanzler Olaf Scholz, in Klammern 66, SPD. Nein, das sind nicht die Umfragewerte. Vergangene Woche in einer Debatte die Idee einer Privatisierung des deutschen Netzes mit der Begründung ab, dass dies genauso schlecht enden würde wie in England, wo nichts mehr funktioniert. Scholz kannte offenkundig die Analyse der Financial Times noch nicht. Diese Aussage ist ein wenig problematisch. Der Zustand der Privatisierung in Großbritannien wurde ja schon enorm wieder zurückgedreht. Also, die sind ja kräftig zurückgerudert. Und jetzt zu argumentieren, ja, Privatisierung ist ja gar nicht so schlecht, weil wenn man alles wieder rückgängig macht, dann ist es ja ganz gut. Das funktioniert ja nicht. Also, wenn, dann hätte man die Zahlen vergleichen müssen mit der Hochzeit der Privatisierung in Großbritannien. Und auch auf die Gefahr
hin, dass ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehne. Ich glaube, dann sehen die Zahlen nochmal deutlich schlechter aus.
Ist, glaube ich, sowieso schwierig, das heute noch vergleichen zu können, weil ich glaube, man wird gewissermaßen ein Lessons learned aus der Privatisierung des britischen Netzes mitnehmen, selbst wenn man heute nochmal auf den Gedanken kommen wollte, ein Netz zu privatisieren.
Ja, ja.
Dass also man ich das glaube, man wird es nicht nochmal genauso machen wie damals, weil ich glaube, dann müssen wir, glaube ich, wirklich das Negativbeispiel von, wann haben sie mit der Privatisierung angefangen in der Hochzeit? Ich glaube, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre war das wohl nicht ganz so dolle da.
Dann führt der Artikel noch einen weiteren Punkt an, und zwar Deutsche Bahn fährt europaweit hinterher. Deutschlands Nachbarn leiden unter der schwachen Performance der Deutschen Bahn. Allzu oft sind Verzögerungen im deutschen Schienennetz Auslöser für verspätete Ankünfte an Bahnhöfen jenseits der Grenze. Und die verspäteten Züge aus Deutschland wiederum bringen die Fahrpläne auf dem ganzen Kontinent durcheinander, so die Financial Deutschland. Auf dem ganzen Kontinent bringen wir die Züge durcheinander.
Cool.
Also wenn der ICE in Berlin zu spät abfährt, dann ist in Lissabon die Kacke am Dampfen.
Die wissen es schon. Die gucken quasi im DB-Navigator nach. Scheiße. Der Zug in Berlin hat gerade 10 Minuten Verspätung und der baut auch noch auf. Macht euch bereit in 2 Tagen. Da geht's hier richtig zur Sau.
Genau. Jetzt haben Sie hier eine Grafik, die ich versuche zu verstehen. Durchschnittliche Verspätung von Fernzügen in Minuten. Das heißt, im Ankunftsort Amsterdam sind Züge, die aus Deutschland kommen, im Durchschnitt 12 Minuten zu spät. Und Züge, die nicht aus Deutschland kommen, sind im Durchschnitt nur 1,8 Minuten zu spät. Dann haben Sie hier noch das Beispiel Straßburg. Straßburg finde ich lustig. Züge aus Deutschland haben eine durchschnittliche Verspätung von 8,4 Minuten und Züge nicht aus Deutschland von ungefähr 5,9 Minuten.
Fernzüge.
Fernzüge, genau. Das heißt, Straßburg hat auch an anderen Ländern sehr mit Verspätung zu kämpfen. Wien übrigens genauso. Auch 5,9 Minuten. Ja, auch die Zahlen von Zürich sind lustig. Hier sind es nur 2,9 Minuten im Durchschnitt Verspätung der Züge aus Deutschland, was allerdings darin liegen dürfte, dass die SBB stark verspätete Züge aus Deutschland gar nicht mehr reinlässt. Ich glaube, das verfälscht etwas die Statistik.
Ja, so hält man die Zahlen ein bisschen tiefer. Ne? Ja. Also ich sag mal so, wenn die Niederländer und die Österreicher und die Franzosen und die Belgier das jetzt auch konsequent so durchziehen würden, dann sähe die Statistik doch gar nicht mehr so schlimm aus.
Ja, ich weiß nur nicht, ob den Fahrgästen damit geholfen wäre. Kommen wir zum letzten Abschnitt des Artikels. Jetzt darf natürlich auch noch die Deutsche Bahn sich dazu äußern. Das finde ich ja immer fair. Die Deutsche Bahn erklärte gegenüber der Financial Times, dass die Infrastruktur der Schlüssel zu pünktlicheren Zügen sei und fügte hinzu, dass 80% aller Verspätungen auf den schlechten Zustand ihres Netzes zurückzuführen seien. Halleluja. Ja, ich verweise an dieser Stelle mal auf unsere eigene Diskussion über Verspätungsbegründungen. Dass ich mich doch in meinem jugendlichen Leichtsinn hingestellt habe und gesagt habe, das ist ungefähr ein Drittel aller Sparten ist an der Verspätung schuldig. Dann gab es Korrekturen unserer Hörer, dass es dazu ja andere Angaben gibt, wo schon von über die Hälfte die Rede ist. Mittlerweile sind wir bei 80% angekommen. Das Unternehmen, also wir, beschrieb seine Infrastruktur als überfüllt, zu alt und zu störanfällig. Als positives Beispiel verwies die Deutsche Bahn auf die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Berlin und München, auf der 82% aller Züge im Jahr 2024 maximal 10 Minuten Verspätung hätten.
Kann man die 82,5% den 80% gegenrechnen?
Nein, aber vor allem, jetzt wird hier wieder mit dem 10-Minuten Verspätungswert gearbeitet und nicht mehr mit dem 6-Minuten Verspätungswert. Sprich, wenn ich jetzt da den 6-Minuten Verspätungswert nehme, dann bin ich doch wieder bei dem normalen Durchschnitt, oder?
Eigentlich schon. Also in der Theorie und in der Praxis müsste das so sein.
Das ist doch jetzt wieder die Zahlen schön gemalt. Das ist ja jetzt schön, wenn ich jetzt mit 10 Minuten Verspätung rechne, dann sind es 82%. Aber sonst bin ich wieder beim Durchschnitt. Also ja, vielleicht zieht die Schnellfahrstrecke den Durchschnitt nicht nach unten. Kürzlich hat das Manager-Magazin einen Einblick in vertrauliche Dokumente geworfen und den Zustand der Bahn beleuchtet. Auch diese Recherche stellt dem Konzern kein gutes Zeugnis aus. Ein Ende der Dauerkrise ist nicht in Sicht. Die Herausforderungen sind kaum zu bewältigen. Die jüngsten Insights in dem Staatskonzern im Detail ist ein...
Gibt's gegen Geld.
Genau. Ist ein Artikel hinter einer Paywall.
Schön.
Genau. Ich habe das schon öfter gesagt, ich finde es nicht gut, dass wir die Infrastruktur jetzt hier als Sündenbock bei uns hertreiben. Und dass wir jetzt hier schon bei 80% sind, für die das Netz an unserer Verspätung schuld sein soll.
Es ist Wahlkampf im Moment und es geht darum, Kohle aus der Politik rauszukriegen.
Ja,
von dem her.
Ja, natürlich. Ja, vielleicht auch. Vielleicht ist da ja auch was dran. Kommen wir von der Presseecke zur Feedback-Sektion und beschäftigen uns mit eurem Feedback.
Ach Gott, schon wieder so viel.
Ja, Andy, ein paar Sachen haben wir ja schon abgehakt. Andy kommentiert gleich als erster zur Folge 84. Hallo, liebes Zugfunkteam, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Also, Moment, also die Folge, also nicht diese Folge jetzt, sondern die, die zu einem späteren Zeitpunkt nach der übernächsten Woche irgendwann ja, erscheinen ja, wird. Ja,
aber ich finde es trotzdem lustig, runterzuschreiben. Ja, ich freue mich schon mal auf das nächste. Dann ein anonymer Kommentator wünscht sich, dass wir endlich auf Mastodon kommen. Vor allem, weil wir auch unsere Webseite dann über das Fediverse und ActivityPub mit Mastodon verknüpfen könnten. Und dann könnten wir automatisch neue Folgen ins Fediverse ausstrahlen.
Ich weiß ja nicht, ich habe immer die Sorge, also das Problem ist natürlich, ja, ist schön und gut, aber ich habe immer die Sorge, da muss man sich dann drum kümmern, weil sonst verkommt das irgendwie zu diesem, wir haben da mal was gepostet auf dem WordPress und das pusht das nur automatisiert hinten raus.
Ja. Ich würde das Ganze aber mal ausprobieren wollen. Also wenn ich dafür irgendwann mal Zeit finde, vielleicht können wir das auch irgendwie zusammen machen. Du bist ja nicht weniger damit affin oder bewandert als ich und beschäftigst dich auch mit sozialen und technischen Aspekten. Und von daher, das Projekt Mastodon würde ich schon gerne mal angehen. Von daher hier an alle Kommentatoren, die gesagt haben, ja, bitte ins Fediverse. Wir versuchen das mal.
Ich wollte nur mit reinwerfen, es ist immer schön, wenn so ein Account trotzdem noch moderiert wird.
Ja,
also,
ja, ich weiß, nur so ein automatischer Notifizierungsservice für hier, neue Folge ist da, das hat auch wenig mehr Wert.
Das gab's schon zu Genüge auf einem Microblogging-Dienst eines US-amerikanischen Tech-Milliardärs. Ja, ja. Das muss man nicht wiederholen.
Wenn man sowas haben will, dann kann man auch die E-Mail bei uns abonnieren. Vielleicht an dieser Stelle nochmal darauf verwiesen, wer also per E-Mail darüber benachrichtigt werden möchte, sogar so ziemlich als erster, dass eine neue Folge draußen ist, noch bevor das alle Podcatcher da draußen mitbekommen, der kann auf unserer Webseite unter Abonnieren seine E-Mail-Adresse hinterlassen und wird dann automatisch immer eine E-Mail bekommen, wenn eine neue Folge zum Hören bereitsteht. Kommen wir zum Robert. Robert war negativ überrascht, warum ich denn so kritisch gegenüber Alterstests bin bei dem Kfz-Führerschein.
Also ich entsinne mich, du hattest da dein Veto eingelegt, wo ich es schon charmanter fand, vielleicht den einen oder anderen im höheren Alter mal testen zu lassen. Und ich glaube, du hattest das damals damit begründet, dass Oma Erna auch vom Dorf irgendwie zum Arzt und zur Apotheke kommen muss oder zum Einkaufen.
Genau. Ich finde, bei dieser Argumentation sind wir immer sehr oft in der Stadtperspektive. Ne? Also ich bin Städter auch schon immer gewesen und Stadtverkehr ist natürlich was Herausforderndes und was ganz anderes als auf dem Land. Wenn ich mich jetzt aber, du hast Oma Erna gebracht, in Oma Erna hineinversetze, die ihr Häuschen auf dem Dorf hat und im Nachbardorf ist halt der Arzt oder der Supermarkt oder die Bank. Und das Einzige, was sie macht, ist mit ihrer alten E-Klasse 5 Kilometer über die meist relativ verlassene Landstraße zu fahren. 20 Minuten hin und 20 Minuten zurück. Und jetzt wollt ihr das nehmen. Also es hat halt mehr Implikationen, als nur den Verkehr davor zu schützen, dass alte Menschen eventuell mehr Unfälle verursachen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man auch diesen Aspekt bitte mitbedenken muss. Oder nehmen wir den Bauer Erwin, der halt in seiner Familie immer noch mithilft, auf dem Trecker auf dem Hof zu fahren oder mit dem Trecker dann halt zum Feld und da beim Ernten hilft. Geht dann nicht mehr, weil das geht dann, ne? Er schafft den ärztlichen Attest nicht mehr. Dafür, dass er da 2-mal im Jahr noch ein Stückchen über die Landstraße fährt. Und wahrscheinlich noch nicht mal ein anderes Auto sieht. Ne, das sind alles so Aspekte, die gibt's dann auch noch mit dazu. Und den Leuten macht dir das Leben dann unendlich viel schwerer. Ich finde das ja, ich sehe das ja auch, ne? Ich sehe auch alte Menschen fahren und habe auch das Gefühl, die sind da oft von überfordert. Und wir alle kennen die Videos im Netz, wo der ältere Mensch den Kupplungsverschleiß in die Höhe treibt, weil er das alles nicht mehr so richtig hört und Gas und Kupplung gleichzeitig und Hauptsache, das bewegt sich alles irgendwie noch. Ja, ich bin ja bei euch, ich verstehe ja den Hintergrund. Ich wollte ja nur anmerken, da gibt's auch noch eine andere Seite der Medaille. Dann haben wir, wie gesagt, sehr viel Feedback zur weggelassenen Partei.
Aber der Röst.
Ja.
Der hat noch was dazu geschrieben, außer dass eine Partei weggelassen worden ist, die, was wir jetzt ja auch begründet haben schon am Anfang dieser Folge, aber hat noch zum Deutschlandticket was dazu geschrieben. Es gibt nämlich im DB-Navigator den Hinweis, dass man ja auch auf bestimmten Teilstrecken nur den Fernverkehr buchen muss, wenn man ein Deutschlandticket hat, aber dann gegebenenfalls die Fahrgastrechte verliert und er hatte nun das Pech, dass er durch eine ausgefallene S-Bahn seinen ICE nicht geschafft hat. Einen Sparpreis gebucht hatte mit der Zugbindung und aus der natürlich dann nicht rausgekommen ist, weil es sich jetzt hierbei um 2 verschiedene Beförderungsverträge handelt und da ist es natürlich dann ärgerlich, wenn man nur den Fernverkehrsteil bucht und dann den Deutschland-Ticket-Teil da, wenn es da knirscht, ist blöd.
Ach so, weil man bucht dann, weil man das nicht insgesamt als Reise insgesamt bucht.
Genau.
Weil sonst müsste man das ja das Gesamte bezahlen, also bucht man nur den kleinen Teil, aber wenn man nur den kleinen Teil bucht, hat man jetzt die Fahrgastrechte aufgegeben, weil wenn man dann den Anschlusszug nicht bekommt, ist man halt selber schuld.
Genau, also würde ich jetzt quasi zu dir nach München kommen wollen und sage, ja. Okay, bis Nürnberg fahre ich jetzt hier mit der Regionalbahn und steig nochmal um den Hof und da geht bei was schief und ich kriege jetzt meinen Sparpreis ICE von Nürnberg nach München nicht mehr, dann ist es Pech gehabt.
Genau.
Für mich.
Ja. Während wenn du von Dresden direkt nach München gebucht hättest und gleich am Anfang der Reise geht was schief, dann darfst du halt danach auch, dann ist danach halt die Zugbindung aufgehoben.
Genau. Und hier ist halt der Punkt, die Zugbindung wird nicht aufgehoben, weil es wurde nur der ICE gebucht und der ICE war pünktlich und die S-Bahn ist nicht Teil des Vertrags.
Stimmt. Jetzt verstehe ich das auch. Der TT Bob weist darauf hin, dass hin und wieder an anderen Orten, meist mitten in der Heide, auch über längere Zeit Baureihen rumstehen, also Züge rumstehen, die man für Baureihenausbildung ja nutzen könnte. Auch wenn sie so ein bisschen weiter weg wären, könnte man ja da hinreisen und dann vor Ort die Ausbildung machen. Also zum Beispiel soll die Baureihe 412 gut in Cottbus zu finden sein und die Baureihe 401 zum Beispiel in Braunschweig. Also haben wir tatsächlich schon mal so ein bisschen gemacht, war aber eine Wahnsinnsaktion mit Hotelbuchen und allem drum und dran, war gar nicht so einfach, aber
ist generell, glaube ich, ein schwieriges Thema, weil so eine Baureihenausbildung, insbesondere wenn es dann um die Praxis geht, die ist ja nicht nur mit einem Tag Haken hinter, sondern da kommen ja dann schon mal so 2, 3, 4, 5 Tage je nach Baureihe zusammen.
Ja.
Und selbst wenn wir mit unseren eigenen Produkten mehr oder weniger fahren, fallen interne Kosten an. Wir müssen eine Hotelbuchung machen, es fallen noch mehr Kosten an. Dadurch wird eine Ausbildung sehr schnell viel zu teuer.
Ja, und kompliziert. Da muss der Betriebsrat noch zustimmen und ja.
Das und der Mitarbeiter muss ja auch noch zu dem Zeitraum die Zeit haben, sich dann wirklich mal für eine Woche wegzubegeben, weil nicht, der ein oder andere hat vielleicht noch Kind und Kegel, vielleicht noch ein Haustier, das versorgt werden möchte, und das wird dann ein bisschen schwierig, wenn man da die ganze Woche weg ist.
Dann hat auch der TT-Bob geschrieben, der hat ganz viel geschrieben, fällt mir gerade auf. Der macht das ganz gut, der teilt seine Kommentare immer auf und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass ein Feedback erscheint. Zu dem Thema Netzkarten. Ja, da haben wir uns auch nachträglich im Team ein wenig gestritten und sind uns auch noch nicht ganz einig. Also, wie wird die Netzkarte berechnet und was muss ich bezahlen? Ich habe das danach nochmal rausgesucht gehabt und in unseren eigenen Portalen steht genau der steuerlich berechnete Teil und da steht ab den 01.01.25 müssen 722,92 Euro versteuert werden. Von der Netzcard zweite Klasse. Und darauf dann halt dein Steuersatz angerechnet und dann kommt da der Wert raus. So habe ich das immer verstanden. Jetzt hat allerdings der Sebastian bei uns geschrieben, also bei ihm wird aber nichts berechnet. Und so richtig bin ich da noch nicht schlau geworden. Ich muss das nochmal näher nachforschen. Dann hattest du, Hendrik, gesagt, der Kollegin werden 1.000 Euro abgezogen. Da würde ich auch widersprechen wollen.
Hörensagen. Sag ich ganz ehrlich, Hörensagen.
Genau. Tatsächlich ist die Berechnungsgrundlage bei der Netzcard erste Klasse ungefähr 1.000 Euro. Also muss sie 1.000 Euro versteuern. So,
ja.
So habe ich das verstanden. Genau. Und dann fragt TT Bob noch ganz naiv, warum hat einfach nicht jeder Mitarbeiter eine Bahncard 100 und fertig? Wäre das nicht viel einfacher? Und auch eine tolle Lohnzusatzleistung? Ja. Gibt auch andere EVUs, die machen das.
Oh. Wobei ich da sagen muss, weil du gerade sagst, es gibt andere EVUs, die machen das, die machen sich damit aber auch das Leben einfacher.
Ja, natürlich. Gerade so Gastfahrten und so haben die dann einfach damit abgegolten, ne? Also andere EVUs, ohne jetzt hier Namen zu nennen, aber nehmen irgendein beliebiges Cargo-Unternehmen, was halt in ganz Deutschland agiert, muss halt hin und wieder seine Mitarbeiter zu einem ganz anderen Ort bringen. Und damit die jetzt nicht einen Handstand machen müssen und Gültigkeit von Tickets und dann muss der Mitarbeiter Tickets buchen und wo muss er mitfahren und Flexpreis und Sparpreis und Supersparpreis und kommt er überhaupt mit und komm, Bahncard 100, die setzen wir von der Steuer ab, dann kann er die auch privat nutzen, ist doch schön. Fertig. Ein weiterer Kommentar vom TT Bob bezieht sich auf die Kunststoffbremssohlen bei den Güterwagen. Dort wurden wir im Feedback gefragt, wie unsere Erfahrungen sind. Schon mit dem Verweis darauf, dass wir irgendwie das mal bei einem Cargo-Lokführer erfragen müssten. TT Bob schreibt, dass die Kunststoffsohlen gar nicht so sehr das Problem sind. Gravierender sind die Bauartunterschiede der Wagen und der Steuerventile. Und aus Sicht des Gesamtsystems Eisenbahn schreibt er, hat die K-Sohle weniger Probleme bereitet als die LL-Sohle. Worauf sich die Buchstaben hier beziehen, sind die unterschiedlichen Kunststoffzusammensetzungen, die in diesen Bremsbelägen, in diesen Klotzbremsen der Güterwagen drin sind. Ne? Das sind alles Kunststoff, Mischungen mit unterschiedlichen Eigenschaften und die LL-Sohle ist so mehr oder weniger das der Weisheit letzter Schluss. Die ist nämlich besonders leise. Und das war das vor allem das Ziel, dass die ganzen Eisenbahn-Klotzbremsen oder Güterwagen-Klotzbremsen ersetzt werden, damit die Güterwagen leiser sind. Und er schreibt, dass in letzter Zeit vermehrt Indizien existieren, dass die LL-Sohle womöglich für Radscheibenbrüche hauptverantwortlich sei. Stichwort Gotthardtunnel. Auf jeden Fall sei der Radscheibenverschleiß bei LL-Sohlen weitaus schlimmer als bei den damaligen Graukuss-Sohlen. Und dann haben wir natürlich auch noch das Chaos bei den Handbremsen, weil mit diesen Kunststoffbremssohlen gibt's ein totales Chaos, welche Handbremsen jetzt wie stark anlegen, weil auch hier sind die Festhaltekräfte, die so eine Handbremse, die ja auch nur diese Kunststoffsohlen gegen das Rad drückt, andere und vom Material abhängig als damals einfach die Graugusssohlen. Die Grauguss, ne, das war einfach eine Metallmischung, die man da gegossen hat, hat super gebremst, war aber mega laut, weil halt da Stahl auf Stahl gerieben hat. TT-Bob fragt auch noch, ob wir Kontakt zu DB Cargo-Kollegen haben. Ja, hab ich. Und Stichwort Umstrukturierung und Trauerspiel um DB Cargo. Ich glaube, da muss ich nicht sagen, dass die Leute nicht besonders glücklich sind. Also, da wurden Mitarbeiter im letzten Jahr, die schon lange dabei sind, eventuell davor gewarnt, dass es dazu betriebsbedingten Kündigungen und so gibt. Und das ist natürlich der Worst Case, den man da als Mitarbeiter erleben kann. Und zur Fernsteuerung schreibt der TT-Bob noch, 1116 und Baureihe 520 funktioniert via ZDS 220 wunderbar. 1116 plus ZWS ist bei Regio Ost weiterhin täglich im Einsatz. Ja, TT-Bob, es ist aber, glaube ich, nicht auf jeder Lok verbaut. Also von den Taurus gibt es so viele unterschiedliche Varianten, die irgendwo rumfahren. Die Loks, die da bei Regio eingesetzt werden, sind ganz andere als die, die da aus Österreich kommen. Deswegen,
da kann ich gerne noch was zu sagen. Ich selbst habe die Ausbildung nie drauf genossen, war aber quasi immer in Greifweite von solchen Loks zu meinen Zeiten in Berlin und habe natürlich am Rand ein bisschen schon was mitgekriegt. Die 1116 oder wie sie bei uns geführt werden als 182, Baureihe 182, die wurden, als sie dann von DB, was war das damals, Cargo, Railion, Schenker, von der Güterverkehrstochter da zur Regio Südost erst gekommen waren, haben die hier ein Regio-Paket draufgekriegt. Da wurde dann das ganze ZWS, TAF, SAT, Kommunikation fürs FIS etc. nachgerüstet und sind ja dann hier aus dem Bereich S-Bahn Dresden und dann eben auch in Thüringen, Sachsen-Anhalt waren sie ja auch noch auf einigen elektrifizierten Strecken unterwegs, sind sie ja dann nach Berlin gekommen, wo ja das nachgerüstete Regio-Paket natürlich weiter fleißig genutzt wird. Aber grundsätzlich hatten die Loks das damals noch nicht mit verbaut.
Hilti, vielen Dank. Die habe ich auch schon in den Kommentaren geantwortet. Mir ist jetzt wieder passiert, dass diesmal sogar an drei Stellen nicht richtig geschnitten war und ich oder Hendrik nicht zu hören war. Es tut mir leid, sollte euch das aufgefallen sein. Und ihr fragt euch jetzt, was haben sie da gesagt? Ich habe es korrigiert und nochmal hochgeladen. Also wenn ihr euch die Folge nochmal anhören wollt. Tobias weist darauf hin, dass die KISS-Triebzüge nicht verkauft wurden. Sehen wir genauso. Dann fragt Jakob eine sehr interessante Frage. Da musste ich auch kurz drüber nachdenken. Ich hatte ja erzählt, dass ich in meiner Schicht kurz nach Jahreswechsel mit einem Taurus-Sandwich gefahren bin. Also, Lok, 6 Wagen dazwischen, Lok. und hatte dann gesagt, Stromabnehmerabstand unter 200 Metern, jetzt muss man beachten, dass man da nicht mehr die volle Geschwindigkeit fahren darf, sondern nur noch 160 km/h. Daraufhin fragt der Jakob, hätte man stattdessen nicht einfach die zweite Lok abbügeln können und dann mit etwas weniger Wumms, aber dafür mit 200 km/h fahren können? Kann ein TF das einfach so entscheiden oder ist da Bürokratie involviert?
Ich würde auf den konkreten Fall sagen, ja, das hättest du selbst entscheiden können. Da ist keine Bürokratie involviert und du hast dich richtig entschieden, weil das Regelwerk hier noch was vorgibt. Wäre jetzt meine Auslegung.
Okay, gespannter Gedanke. Lass mich den bitte gleich zu Ende hören. Ich wollte nur noch dazu sagen, dass das womöglich Implikationen mit sich bringt. Wenn ich eine Lok abgebügelt mitnehme, verhält sie sich ja im Endeffekt als Wagen und dann muss ich sie anders behandeln. Das heißt, eventuell darf ich eine Lok, die ich einfach nur hinten mitnehme, gar nicht mehr mit den 200 km/h fahren, mit der sie aufgebügelt fahren könnte. Sie muss womöglich bremstechnisch anders behandelt werden. Standardmäßig ist die E-Bremse angerechnet und wenn ich die jetzt abbügle, habe ich die E-Bremse nicht mehr. Das heißt, mir geht Bremsgewicht verloren. Das heißt, ich brauche einen neuen Bremszettel und muss dann dem Zugführer sagen, also wir brauchen einen neuen Bremszettel. Ich habe die hintere Lok abgerüstet, da funktioniert die E-Bremse nicht mehr. Und das kann ein Rattenschwanz nach sich ziehen, der dann noch viel, viel länger ist, weil wir haben schon mal berichtet, ne, da gibt's so Schwellenwerte, die man erreichen muss. Wenn man die nicht erreicht, dann muss man noch mehr Bremshundertstel abziehen. Dann muss man für den Fahrplan ja die Mindestbremshundertstel erfüllen. Womöglich lande ich jetzt da drunter. Und das Ganze braucht auch noch Zeit. Also selbst das Abrüsten der Lok und das braucht auch alles Zeit. Und das ist alles viel, viel länger als die 5 Minuten, die ich verloren habe, weil ich 40 km/h langsamer gefahren bin.
Long story short, ich meine, es gibt den Grundsatz, die wirksamste zulässige Bremsstellung einzustellen. Mhm. So, bügelst du die Lok ab, kannst du deinen R plus E nicht mehr anrechnen und damit verlierst du Bremshundertstel und ich glaube, da brauchen wir dann eigentlich nicht mehr weiter drüber reden.
Auch eine interessante Argumentation zu sagen, ich hätte ja eigentlich eine stärkere Bremse hernehmen können. Warum habe ich das nicht? Ja, damit ich schneller fahren kann.
Schwierig.
Das ist dann eventuell eine schwierige Argumentation. Genau. Also das lernt man bei der Eisenbahn relativ schnell, dass solche Aktionen dann im Endeffekt zu mehr Verzögerungen führen, als ich dadurch gewinne. Da gibt's hin und wieder mal so die Lehrstücke. Das hatte ich auch früher bei Regio wurde mir mal der Zahn gezogen, da habe ich irgendwie minutenlang versucht, einen Zug wieder herzubringen, damit er wieder schneller fahren kann. Und dann wurde mir durch die Blume nach der Zugfahrt gesagt, Markus, ich hätte sie alle sparen können. Wärst einfach so gefahren, dann wärst halt langsamer, aber verlierst halt viel, viel weniger Zeit als durch deine Rumbastelei. Okay.
Aber das Rumbasteln macht auch Spaß, das muss auch mal sein.
Ja. Der Schwandorfer schreibt, ich finde ja das mit diesen Spitznamen und so, mit diesen, ich würde einfach meinen Namen hinschreiben, aber ich bin ja so oldschool. Schreibt, danke für die Folge, hier ein wenig Senf. Chaosfahrten bei der Bundesbahn sind auf YouTube zu sehen. Er hat auch den entsprechenden Link darunter gepostet. Dann zum bayerischen ÖPNV. Es gab vorher schon eine Ausschreibung, die abgebrochen wurde. Münchenhof. Habe ich gar nicht mitbekommen?
Ich bin, was den bayerischen ÖPNV betrifft, da seit 2020 im Januar, seitdem ich eigentlich so mehr oder weniger pünktlich zum Zahltag Bayern verlassen habe, bin ich aus dem gesamten ÖPNV-SPNV-Thema in Bayern sowas von raus. Also wenn da Ausschreibungen abgebrochen worden sind, das ist an mir spurlos vorbeigegangen.
Habe ich gerade auch nicht auf dem Schirm. Dann wirft er mir noch vor, dass ich es mir etwas einfach mache mit meinem Vergleich mit der Eisdiele. und den erhöhten Kosten, die die Eisenbahnverkehrsunternehmen haben, die jetzt halt entgegen der Eisdiele nicht die Chance haben, einfach die Eispreise zu erhöhen. Ja, hast du vollkommen recht, das habe ich an der Stelle deutlich vereinfacht, habe das glaube ich auch in der Folge noch dazugefügt. Da muss es irgendwo einen Kompromiss geben. Ich habe nur immer das Gefühl, dass zumindest in der Öffentlichkeit sich die IVUs da sehr schnell hinter diesen Argumenten verstecken, um halt zu verschleiern, dass sie vielleicht doch etwas knapp kalkuliert haben. Und zur Wahlfolge hat der Schwandorfer noch einen Folgenwunsch. Und zwar, man könnte doch mal die Wahlprogramme mit der realen Umsetzung vergleichen.
Archiv.org, du wirst mein neuer Freund. Weil ich glaube, die alten Wahlprogramme wirst du gar nicht mehr so einfach offeriert kriegen.
Richtig. Ich nehme mir vor, bis Sonntag schnell noch alle Wahlprogramme von diesem Jahr zu sichern, die wir verwendet haben. Und
im blödesten Fall musst du sie nur 4 Jahre sicher verwahren.
Genau.
Wenn es gut für uns läuft, nicht ganz so lange.
Also mit gut für uns meinst du, dass ich sie nicht ganz so lange speichern muss und wir die Folge schneller machen können?
Die letzte Bundesregierung hat es schon nicht geschafft, 4 Jahre durchzustehen. Ja. Das kann jetzt genauso schwierig werden.
Ich wollte nur sagen, dass der Inhalt dieser Folge wahrscheinlich relativ kurz, also ich wage jetzt vorherzusagen, dass zwischen Umsetzung und den Wahlprogrammen, also die Schnittmenge wird sich arg in Grenzen halten. Also diese 5 Minuten Inhalt wissen wir dann wahrscheinlich auch sehr zu strecken, aber viel wird da nicht sein.
Wird eine größere Laberecke.
Ja, genau. Der V100 sagt, klar ist ein gewisses Grundwissen über die Eisenbahn und dessen Betrieb schon wichtig, wenn man diese Unfallberichte liest, aber dennoch findet er es auch für den Laien sehr, sehr interessant. Vor allem zum Beispiel zu Bad Aibling gibt es doch recht umfängliche Informationen im Untersuchungsbericht. Und er ergänzt auch nochmal, dass er dem Benjamin widersprechen möchte, dass es in diesen Untersuchungsberichten halt nicht immer nur um ich habe den Schuldigen gefunden und dann ist alles erledigt, sondern dass auch der Untersuchungsbericht da auf systematische Probleme hinweist. Ja, die Untersuchungsberichte, du hast ja vollkommen recht. Man kann sich da mit schön auseinandersetzen und auch für den interessierten Laien steckt da eine Menge drin. Ich habe nur immer die Befürchtung, dass man dann da Sachen sehr schnell auch missverstehen kann, wenn sie halt nicht in den richtigen Kontext gesetzt werden. Das ist bei so Untersuchungsberichten halt immer nicht ganz so einfach. Das ist bei Fluguntersuchungen genauso. Die kann ich mir auch anhören in den Videos dazu und ich finde das auch unheimlich spannend. Ich kann sie nur nicht so richtig in den Kontext setzen, was das so richtig zu bedeuten hat.
Das wollte ich gerade sagen. Es ist halt für den Laien im Endeffekt nicht immer direkt nachvollziehbar, welche Auswirkungen auch eine Handlung haben kann. Also ich rede jetzt hier nicht nur über das, was am Ende vielleicht passiert ist und vielleicht auch noch glimpflich ausgegangen ist. Siehe das Beispiel im Außerfern.
Ja.
Sondern es sind auch oftmals dann Situationen dabei, wo man dann eben auch einfach mit dem entsprechenden Hintergrundwissen und wenn es nur gerade bei Stellwerkstechnik behaupte ich für mich zumindest, habe ich nur ein sehr, sehr geringes Wissen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Markus, ob du da ein bisschen tiefer in der Materie drin steckst, aber zumindest kann ich mir herleiten, wenn im Bericht drin steht, was wird dem Lokführer signalisiert, kann ich mir zumindest herleiten, was alles hätte passieren können durch eine betriebliche Fehlleitung oder was hätte passieren können durch eine Abweichung, die dort außerhalb der Toleranz ist.
Ja. Also ich möchte euch nicht den Spaß daran nehmen, diese Untersuchungsberichte zu lesen. Behaltet aber vielleicht im Hinterkopf, dass man als Laie das auch immer unter der Prämisse behandeln sollte, ich bin nur Laie und habe was Spannendes gelesen. Der Sebastian weist darauf hin, tatsächlich wird der Flughafen-Express durch die Berigio und Agilis gemeinsam betrieben.
Ich habe es damals schon nicht, also bei der Aufzeichnung der letzten Folge, nicht so wirklich wahrhaben wollen und dachte, ich bin jetzt da auf irgendeine Fehlinformation, die ich selbst jetzt gerade nicht mal irgendwie sauber rausrecherchieren kann, gestoßen. Aber ich bin gerade, okay, cool. Also machen die das, also.
Ja, scheinbar.
Okay.
Die beiden Unternehmen sind wohl mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden. Er hat dazu auch einen Artikel von der Bahnblockstelle verlinkt. Und die Bahnblockstelle titelte Agilis und DB mit neuem Zugangebot zum Münchner Flughafen zufrieden.
Ich sag mal so, wenn die Agilis und die DB Regio zufrieden sind und die Fahrgäste im besten Falle auch, okay, ja, dann bitte, immer gerne, nur zu.
Michael gibt noch den Tipp, wer die Taurus mal mit dem Deutschlandticket erleben möchte, soll doch bitte nach NRW kommen zum RB 37 zur Niers-Erft-Bahn. Dort pendelt sie mit nur drei alten Nahverkehrswagen zwischen Krefeld und Neuss hin und her. Ja.
Ja.
Die einen Fahrgäste presst es dann in die Sitze, während die anderen damit kämpfen, auf ihnen sitzen zu bleiben. Michael. 10 Punkte für dich für Humor.
Aber ich weiß, was er meint. Ich erinnere nur an die zwei Lokomotiven, die ich aufgerüstet durch die Lande fahren durfte.
Genau. Und last but not least, Jeremy weist darauf hin, hey, das ist ja schön, dass ihr auf Folge 1 von eurem Podcast verweist. Da hat er mal draufgeklickt und festgestellt, oh, da war ja schon dieselbe Besetzung wie jetzt. Zumindest laut Shownotes. Ja, wie in Folge 83, glaube ich, erwähnt, bin ich dabei, Stück für Stück mich durch die Folgen zu arbeiten und sie in ein neues Layout zu bringen. Ich bin, glaube ich, gerade bei Folge 60 vom Zugfunk-Podcast. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Aber ich glaube, Folge 1 habe ich jetzt extra für dich vorgezogen und habe in Folge 1 korrigiert, wer dabei war.
Ich weiß nicht.
Das ist richtig. Da stehst du jetzt auch nicht mehr drin. Gut, das war's mit der Feedback-Ecke. Wenn ihr auch in unseren Feedback erscheinen wollt, dann kommt doch bitte auf unsere Internetseite zugfunk-podcast.de, klickt auf die letzte Folge oder welche auch immer ihr kommentieren wollt und schreibt auf der rechten Seite euren Text, wenn ihr lustig seid, noch einen Namen dazu und schickt das Ganze ab. Alternativ steht euch auch unsere E-Mail zur Verfügung, das ist mail@zugfunk-podcast.de. Dann war es das mit dieser Folge. Es freut mich, Hendrik, dass du so kurzfristig Zeit hattest und wir hier das Baby geschaukelt haben.
Ja, also ich habe leider Gottes, muss man ja mittlerweile dazu sagen, viel zu geregelte Arbeitszeiten.
Ja. Hin und wieder ich auch. So war es heute der Fall. Daher hat das so schön geklappt. Leute, ich danke fürs Zuhören. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Auf Wiederhören. Tschüssi.